Hallihallo, Hallöchen zur Jubiläumsausgabe Nummer 94 des Anycast. Nein, stopp, halt. Das war der andere Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Ausgabe der KulturpessimistInnen. Ich bin euer Master of Ceremony. Meine Haare sind kurz, mein Verstand ist lang. Ich bin der Christopher. Und neben mir sitzt meine Partner in Crime, meine Ehefrau. Willst du dich kurz vorstellen?
Entschuldigung, ich lache zu sehr. Ich bin Becky und ich habe heute keine lustige Begrüßung mitgebracht.
Und am anderen Ende der Leitung der Alien-König von Andromeda.
Hallöchen, Popöchen. Ich habe meine Haare ganz kurz geschnitten, sodass da keine Antennen sein können.
Ah, das heißt, du hast mir die Rolle mit den Locken gegeben. Das passt ja wiederum sehr gut.
Ja. Und ich bin nicht geduscht. Wie wir ja schon im Outtakes etabliert haben, könnt ihr euch dann am Schluss der Folge anhören. Wir besprechen heute, wie man beim Sneakpot sagen würde, einen Kunstfilm. Aber bevor wir das tun, glaube ich, wir haben heute tatsächlich auch Feedback quasi über kosmische Strahlung geschickt bekommen.
Kosmische Strahlung, aka die Lounge.
Die Lounge.
In der Lounge war wieder einiges los. Zur letzten Folge, in der wir über Peacemaker Staffel 2 gesprochen haben. Christopher hat gerade mit beiden Händen ein Peace-Zeichen gemacht, falls euch interessiert, was hier bei mir so abgeht. Der liebe Jan schrieb dazu.
Jan.
Kultpass auch wirklich der einzige Podcast, von dem ich mir mit Freude die zweistündige Besprechung der zweiten Staffel einer Serie anhöre, von der ich noch nie gehört habe.
Jetzt hat er davon gehört. Kann er nicht mal sagen, dass er nicht davon gehört hat.
Und das können wir jetzt, also vielleicht kann man das auch nutzen, um nochmal Werbung für die Lounge zu machen, denn Jan hat dort auch das von Erik geforderte, oder warst du es, der es gefordert hat? Nee, ich glaube Erik, geforderte Foto von John Cena neben diversen Basketball-Ikonen gepostet, das natürlich existiert und wenn jemand es für uns findet, dann Jan. Das könnt ihr nur in der Lounge sehen, also kommt vorbei.
Ja, und nochmal Grüße an den Stefan Teddy, so kann man das auch mit den Themen angehen, die man nicht gesehen hat, ne? Und so muss man nicht die Folge überspringen, also das Thema kann man auch einfach so hören.
Kommt halt drauf an, ob man sich spoilern lassen will. Zweite Person, die sich geäußert hat, war Max Snyder, oder eigentlich hat sich Misora geäußert, nämlich zu unserer Frage mit dem, sind es eigentlich wir als weiße Personen, dass uns erst so spät auffällt, dass das in dem Paralleluniversum was falsch ist, dass da so wenig oder fast gar keine POC und schwarzen Personen zu sehen sind. Und Misora als nicht weiße Person hat wohl gesagt, ihr ist auch erst kurz vor dem Reveal aufgefallen, was falsch in dem Paralleluniversum ist. Das als quasi anekdotische Hinzufügung zu unserer Beobachtung. Vielen Dank für euer Feedback. Weiteres Feedback immer gern, ihr wisst, über die Lounge, über unsere diversen Social-Kanäle. Ihr dürft uns auch immer Audiokommentare schicken. Und apropos, wir nähern uns ja schon dem Jahresende. Macht euch schon mal bereit. Es wird noch eine Episode geben in diesem Jahr und dann kommt der große Jahresrückblick. Also vielleicht fangt ihr schon mal an, euch zu überlegen, was euer Film und oder eure Serie des Jahres sein könnte. Macht schon mal die Listen, kreuzt raus, seid dieses Meme mit den vielen Formeln, die um eine Person herumfliegen, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen. Mit der nächsten Episode wird der Aufruf kommen, wann genau ihr wohin, wie eure Audiokommentare dafür schicken könnt.
Schmiert sie euch in die Haare, dann werden wir schon davon erfahren.
Die Audiokommentare?
Ja.
Ach so, in die Damit übergebe ich dir einfach wieder das Wort, Christopher. Das ist jetzt, da darfst du jetzt mit umgehen.
Thank you.
denn jetzt hier auf einmal die Bienen her? Mann!
Hört ihr die Bienchen summen? Hört ihr die Vögelein zwitschern? Hört ihr das Gras wachsen? Natur kann so schön sein und wir alle müssen sie schützen. Das denken sich auch Teddy und Don, zum Menschen gewordene Pinky and the Brain, und entführen Michelle, eine stinkreiche, aber auch skrupellose Top-CEO eines riesigen Pharmakonzerns. Denn zumindest Teddy ist sich absolut sicher, Michelle ist ein Alien, das auf die Erde gekommen ist, um Experimente an seinen Menschen, unter anderem auch seiner eigenen Mutter, durchzuführen und dann die Menschheit auszurotten. Es folgt ein Kammerspiel mit Nassrasur, Eincremen und Folter, was mal im Keller spielt, mal im ersten Stock, mal bei den Bienenstöcken. Und darüber wollen wir heute sprechen. Es ist der 10. Langspielfilm von Yorgos Lanthimos und sogar schon der 4. mit Emma Stone in der Hauptrolle. Auch Jesse Plemons kehrt schon zum 2. Mal nach Kinds of Kindness zum Großmeister zurück, wenn man das so sagen kann. Das Drehbuch wurde diesmal von Will Tracy adaptiert. Der hat auch schon zum Beispiel The Menu geschrieben, hat auch sehr, sehr viele Folgen von Last Week Tonight mit John Oliver geschrieben, hat ein bisschen an Succession mitgearbeitet, hat, ja, das ist vielleicht nicht eines seiner besten Werke, auch den Miniserie The Regime verbrochen, möchte man fast sagen. Und die Vorlage dieses Drehbuches stammt von einem koreanischen Film aus dem Jahr 2003, Save the Green Planet von Jang Jong-won, der auch Executive Producer bei diesem Film war, also auch Einfluss darauf hatte, wie jetzt dieses Remake sich entwickelt. Auch Ari Aster war Producer hier, der hatte, glaube ich, ursprünglich auch das Drehbuch quasi eingekauft, wollte das wahrscheinlich auch erst selber machen, hat das dann aber an Yorgos Lanthimos übergeben. Und über dieses, ja, ich würde fast sagen Kammerspiel, bisweilen auch nicht, aber zu großen Teilen Kammerspiel, sprechen wir heute. Und
es heißt Bugonia.
Habe ich das nicht gesagt?
Ich glaube, der Name ist die ganze Episode noch nicht gefallen.
Und du wolltest unbedingt, dass die Leute das erfahren, weil es steht auch nicht im Titel des
Richtig.
Podcasts oder
ja,
so.
Ja, das ist schon wichtig.
Okay, gut. Wie heißt der Film nochmal?
Bugonia.
Ah, okay. Also der Film heißt Bugonia, falls ihr das noch nicht wusstet. Und Becky, jetzt wo du schon mir reingequatscht hast, was ist denn dein Eindruck von diesem Film gewesen?
Also, ich habe von den Lanthimos-Filmen bisher 4 gesehen, nämlich Kinds of Kindness und Poor Things im letzten Jahr, The Favorite damals, als er rauskam, und The Lobster einen Tag quasi nochmal, bevor wir Bugonia geguckt haben. Also das ist meine Yorgos Lanthimos Grundlage.
Also jetzt schon 5 Filme mit Bugonia.
Mit Bugonia dann der 5. Ja. Genau. Und ich bin ja aus dem Kino relativ zufrieden gekommen, aber nicht so geflasht, wie ich es bei anderen Lanthimos-Filmen war. Also ich habe schon das Gefühl, der Film hat viel zu sagen. Ich habe das Gefühl, der Film hat ein gutes Setting gewählt und hat SchauspielerInnen, die sehr gut mit diesen Rollen, die sie da spielen sollen, umgehen. Ich finde, der Film hat gute Twists und auf dem Papier ist erstmal alles richtig, richtig gut, aber ich bin nicht geflasht. So würde ich es erstmal vielleicht vorweg lassen. Ich bin aber jetzt auch nicht irgendwie abgeschreckt oder sowas. Also es gibt ja auch immer viele Leute, die mit Lanthimos-Filmen gar nichts anfangen können. Und so geht's mir aber jetzt hier mit dem nicht. Erik, wie ist bei dir?
Ja, also bei mir ist so vielleicht auch erstmal die Vorverständnisrezeption. Ich hatte davor von ihm, ich hatte erst gedacht, ich hätte gar keinen Film gesehen, aber das stimmt nicht. The Favorite habe ich gesehen, der ja auch so ein bisschen psychologischer ist, auch sehr viel Verrücktheiten natürlich hat mit Emma Stone und Olivia Colman, aber den hatte ich damals auch gar nicht so unter, oh, das ist jetzt ein Lanthimos-Film unter der Rezeptionsbrille gesehen, sondern einfach, oh, das ist ja ein lustiger Historien-Kostümdrama-Film, eben mit Emma Stone und vor allen Dingen Olivia Colman. Das war für mich eher der Selling Point, warum ich den dann noch im Streaming geguckt habe. Und ja, ich hatte natürlich so ein bisschen es vielleicht an der drüben sogar. Also ich hatte ja mitbekommen, wie so die Rezeption von dem Poor Things so war und dass er schon sehr
ein Spalter.
Dass die sehr die Gefühle hochgekocht sind bei vielen Leuten, auch im Sneakpot zum Beispiel. Und deswegen bin ich da ein bisschen mit gemixten Gefühlen reingegangen und war dann ein bisschen rausgekommen aus dem Film mit dem ersten Eindruck, okay, das ist jetzt aber doch alles recht gefällig gewesen und irgendwie wenig aufstachelnd, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, dass er sehr geradlinig ist, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht so über Lanthimos so hört. Also ich habe auch schon einige Rezensionen mitbekommen, die sagen, es ist einer seiner geradlinigeren und mainstreamigeren Filme. Also vielleicht auch gerade ein guter Einstieg für mich in sein Werk. Und ja, mich hat er gut mitgenommen auf die Reise. Ich würde auch zustimmen, dass den Kritikpunkten, wo manche sagen, der ist vielleicht doch ein bisschen langgezogen in der Mitte. Aber da können wir vielleicht dann nochmal im Detail drüber reden. Und für mich stellt sich ein bisschen auch die Frage, okay, dieses Ending, gut, da wollen wir jetzt noch nicht spoilern, aber für mich stellt sich die Frage, ändert das Ending überhaupt was an meiner Rezeption? Und ich glaube tatsächlich nicht.
Interessant. Da reden wir bestimmt später noch ausführlich drüber. Und du, Christopher?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, die gleichen Lanthimos-Filme gesehen wie du, Becky. Ich hatte das aber, glaube ich, in der chronologischen Reihenfolge. Also ich hatte zuerst The Lobster gesehen, dann The Favorite, dann Poor Things, dann Kinds of Kindness. Und ich finde auch spannend, Erik, dass du sagst, dass man jetzt sagt, das ist jetzt der geradlinigste und gefälligste Lanthimos-Film, weil gefühlt sagen die das über alle. Also entweder der Film ist halt, ich glaube das Gefühl, viele Leute haben halt am Anfang sowas wie The Lobster und Killing of the Sacred Deer gesehen oder Dogtooth, seine ganz frühen Filme, und das war natürlich noch sehr experimentell, aber da war natürlich auch noch so ein kleiner Indie-Regisseur und kein großer Hollywood-Regisseur. Und ich glaube, seit The Favourite, seinen großen Durchbruch, Oscars abgeräumt, sind die Filme jetzt einfach auch ein bisschen hollywoodiger geworden, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht der neue Lynch, also es ist jetzt niemand, der nur für seine Kunst Filme macht, sondern der will auch schon Geld damit verdienen. Ich finde, es ist schön, dass er versucht hat, was anderes zu machen, insofern, dass das jetzt kein super aufwendiger Film war, also wenn man es mit Poor Things vergleicht, mit ganz vielen Sets, mit ganz viel Kostüm, wenn man sich mit Kinds of Kindness vergleicht, wo ganz viele verschiedene Storypoints zueinander laufen. The Favorite, auch ein riesiger Historienfilm, ist das ja ein sehr minimalistischer Film, ne? Es ist ein Haus, drei Schauspieler, die größte Zeit, das war es fast, ein paar Nebendarsteller. Ich hatte das Gefühl, es steckte sehr wenig Lanthimos drin. Das Ende war für mich noch der stärkste Lanthimos-Aspekt. Ich hatte das Gefühl, es steckte mehr Will Tracy drin und mit dem habe ich leider so ein bisschen meine Probleme. Aber ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich würde auch wie Becky sagen, er ist so über Mittelmaß, aber auch nicht bester Film aller Zeiten. So jetzt von der ersten Einschätzung her.
Ich würde euch mit euch direkt erstmal vielleicht über seine Auswahl an Main Character und Schauspieler tatsächlich diskutieren wollen, weil man sagt, also es gibt ja so ein bisschen die Diskussion mit hier Jesse Plemons und spielt er nicht eigentlich immer nur so Jesse Plemonsige Rollen, und ich kann auch verstehen, dass man es wieder hier bei dem Film so sieht, aber irgendwie finde ich die Rolle, die fällt ein bisschen aus dem Jesse Plemonsigen Raster raus tatsächlich, weil sie nicht die ganze Zeit auf 11 ist, weil sie auch sozusagen fein ziselierter ihren Wahnsinn und ihre extremen Töne ausspielen kann, finde ich, weil ich finde es erstmal mutig, so eine Rolle sozusagen als Hauptfigur überhaupt zu setzen. Und ja, nicht so ein, ja, das ist halt der eine verrückte Verschwörungstheoretiker, der taucht mal am Rand auf, aber eigentlich ist die Hauptfigur Emma Stone.
Mhm.
Aber wir sind ja hier die ganze Zeit in Teddys Mindspace sozusagen auch ein bisschen gefangen.
Mhm. Ich finde halt,
wie seht ihr's?
Ich würde halt sagen, zum Beispiel Power of the Dog, da war jetzt auch keine Rolle, wo er die ganze Zeit auf 100% war in seinem Wahn, so wie du es jetzt gerade formuliert hast. Aber lustigerweise, also als wir aus dem Kino kamen, sagte ich auch zu Christopher, meinst du, wir werden noch mal irgendwann eine Rom-Com kriegen, in der Jesse Plemons einfach nur der Love Interest ist und kein, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Psychopathen spielt? So, meinst du, irgendwann wird es passieren? Und eigentlich glaube ich aktuell nicht. Also ich glaube, es sind schon das die Rollen, die er besonders gut kann. Er hat ja auch sowas ganz Körperliches dabei. Und ich glaube deshalb, dass das schon eine, wie soll ich sagen, ins Raster der Jesse Plemons Rollen sehr gut reinpasst, was wir hier sehen. Obgleich ich dir zustimmen möchte, dass wir in diesem Film ihn sehr zwischen leisen und lauten Tönen schwanken sehen und so eine Vielfalt an Emotionsäußerungen erleben können. Das auf jeden Fall.
Ich finde halt, Jesse Plemons kennt man halt bisher immer als Character Actor. Also wenn man an jetzt Breaking Bad denkt oder an Civil War oder so, er stellt halt immer einen Charakter dar. Und das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich ihn tatsächlich als Hauptdarsteller gesehen habe. Und das erfordert natürlich nochmal ein anderes Schauspiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das so hinkriegt. Und ich finde ja auch, es sollte einfach gute Character-Actor geben. Also ich glaube auch, dass so Leute wie Ryan Gosling eigentlich eher Character Actor sind als Leading Mans.
Ja, I don't know.
Ja. Oder Daniel Craig oder so. Beziehungsweise da habe ich auch mehr das Gefühl, dass das eigentlich lustige Schauspieler sind, die aufgrund ihrer Physik und so eher als Leading Mans, also in so seriösen Rollen gecastet wurden. Na, auf jeden Fall fand ich Jesse Plemons jetzt nicht schlecht, aber er hat sich jetzt auch nicht groß entwickelt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es da großen Arc bei seinem Charakter gab. Also der Handlungsarc der Geschichte hat definitiv eher bei Emma Stone stattgefunden. Und was mir auch extrem gefehlt hat, Emma Stone ist eine Schauspielerin, die sehr mit ihrem Körper arbeitet. Oder mit ihrem Körper schauspielert. Also das ist man weiß das ja, bei ihr passiert unheimlich viel im Gesicht, aber gerade bei den Lanthimos-Filmen macht sie auch sehr, sehr viel mit ihrem eigenen Körper.
Ja.
Und das hat man ja vor allem bei Poor Things gesehen, da war sie, war ja der Körper im Grunde auch das Hauptthema der Geschichte.
Aber auch bei Kinds of Kindness, wo sie quasi einmal die Rolle spielt, wo nicht klar ist, ist sie jetzt noch sie oder der Hund, der Besitz von ihrem Körper ergriffen hat.
Ja, zum Beispiel.
Und da ist sie plötzlich ganz anders körperlich als vorher sozusagen.
Genau, genau. Und das hat mir bei Jesse Plemons ein bisschen gefehlt. Der ist nicht so ein, also der schafft halt seine Rollen durch Nichtbewegen. Also dadurch, dass er so unberuhigend ruhig ist. Und da hatte mir jemand gefehlt, der quasi dieses Level von Körperlichkeit bei Emma Stone matchen kann. Und deswegen weiß ich nicht, ob er wirklich richtig in der Rolle gecastet war.
Das ist interessant. Ich habe ein ähnliches Gefühl, aber meine Beurteilung ist anders. Ich glaube, er war super in der Rolle. Lanthimos hat Emma Stone nicht genug Chance gegeben, mit ihrem Körper zu arbeiten in dem Film.
Das kann auch sein, ja.
Also ich würde es eher so rumsehen, dass Emma Stones Möglichkeiten in dieser Rolle eingeschränkt waren und sie eigentlich noch über das hinaus körperlich könnte, was Plemons gezeigt hat.
Ich vermute einfach, das Drehbuch hat nicht genug hergegeben. Also da kommen wir zu dem Punkt zurück, dass ich das Gefühl habe, der Großteil des Filmes ist das Drehbuch von Will Tracy und nur das Finale ist im Grunde wirklich Lanthimos. Und da passieren ja genau die Dinge, wo Emma Stone richtig schauspielern darf. Da kommen die abgedrehten Sets wieder rein, die auch typisch für Lanthimos sind. Und alles davor ist eigentlich ja ein Autorenfilm. Also da geht es ja um, was die Charaktere sagen. Ich hatte ja auch auf Letterboxd geschrieben, one dialogue after another. Also es ist 90% ein Dialogfilm, der dadurch lebt, dass da gute Dialoge gesprochen werden. Und 10% halt ein Lanthimos-Film, wo es darum geht, dass die Schauspieler verrückte Sachen machen. Und ich glaube, dass das nicht ganz ineinander gepasst hat. Ne? Das waren so, die standen so nebeneinander, die Elemente, aber haben sich nicht berührt.
Aber wenn man jetzt mal Form und Funktion sieht, die Form des ja, stoischen Hauptcharakters, der sehr in seinen eigenen Kopf gefangene Monologe immer raushaut, finde ich, das passt dann wieder zu Jesse Plemons, weil das eben halt wirklich so ein verschrobener Charakter ist, der vielleicht wirklich ein bisschen zu heady ist und nicht so wirklich mit seinem Körper was macht. Also man hat ja auch schon diese Einstiegsmontage, mit dem auf der einen Seite hast du die Emma Stone-Figur, die sich so total ja, Body-Optimizing betreibt und wahnsinnig professionelles Equipment hat zu ihrem Training mit ihrer Atemmaske und dies und das und dann wirft sie sich 10.000 Tabletten ein und so und dann hast du ja immer dagegen kontrastiert, wie diese beiden Schluffis da trainieren und sich so ein bisschen mal hin und her hampeln und mal ein bisschen die Knie hochziehen beim Laufen und mehr machen die ja nicht und ein bisschen Liegestütze und ja, ich glaube, da geht für mich Form und Funktion schon gut zusammen bei der Rolle. Der soll ja, glaube ich, auch so ein bisschen schluffihaft wirken.
Auf jeden Fall soll er das. Also er soll ja, also das ist jetzt eine Theorie natürlich von mir, aber ich würde sagen, wir sollen halt am Anfang ein sehr klassisches Bild eines Verschwörungstheoretikers vorgeführt kriegen, der es ein bisschen übertreibt mit seiner Verschwörungstheorie. Also der es nicht nur irgendwie anderen Leuten erzählt und so, sondern der quasi sein ganzes Leben darauf ausrichtet, etwas an der Verschwörung zu verhindern, die er glaubt, in der Welt zu sehen. Nämlich, es gibt Aliens, die sich in Menschenform unter die Menschen gemischt haben. Aliens von Andromeda, glaube ich. Andromedianer oder so, sagt er öfter. Und dass die sich so darunter gemischt haben. Und er richtet ja sein Leben zu 100% darauf aus, ab einem bestimmten Moment. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall sollen wir hier ein Schluffi ist ein gutes Wort, aber auch einen sehr kaputten Menschen so vorgeführt kriegen, von Anfang bis Ende.
Findet ihr, dass er ein Schluffi ist? Ich finde, er ist schon sehr diszipliniert in seiner Verschwörung. Also er trainiert viel, er hat ein ganz klares Ziel. Ich finde halt, er, der Don, ist so der Schluffi, der so halt Teddy hinterherläuft. Aber Don ist doch sehr, Teddy ist doch sehr zielgerichtet in seinem Handeln.
Naja, Don ist halt Autist und ich glaube, dass ich das jetzt nicht mehr oder weniger schluffihaft als Teddy einschätzen würde, sondern das ist halt jemand, der so Strukturen im Leben braucht und die gibt ihm Teddy. Schluffi? Na, Schluffi ist doch so jemand, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, würde ich sagen, zum Beispiel.
Ja, der so ein bisschen für sich hinlebt. Also ich würde fast sagen,
aber
diese beiden Figuren würden in einem anderen Film auch unter einem anderen Ton funktionieren. Ich rede jetzt so von so Jay and Silent Bob-artigen Kifferfilm. Da würden genau diese beiden Figuren auch reinpassen.
Ja, aber sie leben ja, also vor allem Teddy lebt ja nicht von sich hin. Vor allem Teddy hat ja den ganzen Film über ein sehr klares Ziel, was er mit sehr klaren Handlungen umsetzt. Das ist jetzt nicht Jay und Silent Bob oder das ist jetzt auch nicht die Kiffer oder Stoner aus Breaking Bad.
Und man muss tatsächlich, da muss ich dir zustimmen, auch sagen, er schafft es ja sogar, während er diesen elaborierten Plan umsetzt, auch noch sein alltägliches Arbeitsleben in einer gewissen Weise aufrecht zu erhalten, also weiter zur Arbeit zu gehen, obwohl er da diese Gefangene im Keller hat. Also organisiert ist er schon, was dieses ganze Verschwörungsding angeht, auf jeden Fall. Da muss ich dir zustimmen. Aber ich verstehe auch, was Erik meint, so mit der, vielleicht ist das auch gerade das Spannende an dem Charakter, ja, dass er halt nach außen wirkt wie so ein Schluffi, aber eigentlich halt in seinem Keller so einen elaborierten Plan durchzieht. Das wäre ja eine viel langweilige Prämisse, wenn das jemand ist, der auch im Außen ein sehr guter Manager ist, der seine Familie im Griff hat, der, also wisst ihr, was ich meine? Der ist halt ein Mann der Unterschiede, der Extreme. Ha.
Ja, es ist eben nicht so diese tätowierte Glatzenrolle, die er in Civil War gespielt hat. Sie hätten sie auch sehr leicht so machen können und ich finde, sie umgehen damit eine Falle, dass sie ihn eben nicht so haben wirken lassen, wie so ein Right-Wing-Verschwörungstheoretiker vielleicht auf dem ersten Klischee aussieht, sondern eher, also wenn man sich den so anguckt, man würde ja eher erstmal an so einen Öko-Verschwörungstheoretiker denken. Mhm.
Er sagt ja auch an einer Stelle im Film, er hat alles durch. Ja, er war rechts, er war links, er war Marxist, er war Faschist und hat dann im Grunde seine eigene Weltanschauung erfunden.
Genau, man könnte jetzt überlegen, ob es ein Glaube ist, dem er anhängt sogar, also so eine Art Religion, die er sich selbst geschaffen hat.
Ja, das kommt halt darauf an, wie man das Ende sieht. Also wenn man das alles so nimmt, wie es im Film gezeigt wird, dann hat er einfach recht. Schafft es aber nicht quasi diese Meinung zu verbreiten. Also wenn man das so ein bisschen Metaebenen betrachtet, ist es ja im Grunde jemand, der erkannt hat, was das Problem ist, aber es nicht schafft, anderen Menschen glaubhaft zu vermitteln, was ja ein Problem ist, was man ja vielleicht kennt. Und
er zieht aus den richtigen Motiven die absolut falschen Schlüsse. Würde ich auch sagen.
Inwiefern, was zieht er denn für falsche Schlüsse?
Dass er zum Folterer wird?
Also seine Aktion, die er so macht. Genau.
Naja, aber er hatte ja schon die richtige Person am Wickel.
Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen am Ende, ob das wirklich alles so passiert ist am Ende. Wie.
Ja, genau, deswegen meinte ich, wenn wir das jetzt alles so für wahre Münze nehmen, wie der Film ausläuft, dann kann man schon sagen, er hatte schon im Grunde den ganzen Film über genau das Richtige gemacht und hatte genau die richtige Einstellung zur Welt, hat es aber nicht geschafft, weil er sich im Grunde selber im Weg steht, zum Ziel zu kommen.
Ich würde nicht sagen, dass er genau die richtige, also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, es gab die Aliens wirklich, sie sind auf der Erde und am Ende löschen sie sozusagen die Menschheit aus. Selbst dann würde ich nicht sagen, dass er die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat, denn am Ende wird ja die Menschheit ausgelöscht. Das heißt, sein Plan zu verhindern, dass die Menschheit ausgelöscht wird, hat nicht funktioniert. Dementsprechend hätte er vielleicht auch ins Gespräch mit den Aliens gehen können, statt jemanden zu entführen und zu foltern.
Das hat er ja versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Inwiefern?
Ja, nachdem er erkannt hat, dass sie die Königin ist, hat er sie anders behandelt und wollte ja mit ihr, er wollte ja mit dem Schiff in Kommunikation treten am Schluss.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es erstmal der falsche Schritt, Folter als erste Maßnahme anzusetzen.
Ja, das sagen wir jetzt aus unserer Position.
Ja.
Aber wenn er der Meinung ist.
Wir beurteilen ihn ja auch aus unserer Position.
Ja, aber wenn man sich Teddy anschaut, ist er halt ein Mensch, er wurde von seinem Vater, ich glaube, misshandelt, verlassen. Auf jeden Fall war der Vater nicht da. Seine Mutter ist krank. Sein Babysitter hat ihn auch irgendwie misshandelt. Er erkennt, jetzt tun wir mal so, als wäre das alles echt, er erkennt, dass sie eine Alien-Königin ist, die Menschheit, an der Menschheit experimentiert, vor allem an seiner eigenen Mutter und versucht, die Menschheit irgendwie zu beeinflussen. Und aus der Position heraus ist es doch genau der richtige Weg zu sagen, okay, ich habe überhaupt kein Druckmittel, außer wenn ich jetzt die Königin entführe und sie wirklich so, also er foltert sie ja nicht, also in seiner Sicht foltert er sie ja nicht, sondern er versucht ja, sie so festzusetzen, dass er sich mit ihr unterhalten kann, ohne dass sie irgendwie was dagegen tun kann. Also er rasiert ja nicht die Haare und schmiert sie mit Creme ein, weil er sie foltern möchte.
Sondern?
Naja, die Haare werden abrasiert, damit sie nicht mit dem Schiff kommunizieren kann.
Und warum ist es dann keine Folter, wenn es trotzdem die gleiche Maßnahme ist, die man auch in der Folter anwenden würde?
Na, weil Folter ist ja der einzige Sinn von Folter ist ja durch Beifügung von Schmerzen jemanden dazu zu bringen, irgendwelche Sachen zu erzählen.
Ja.
Aber wenn ich jemanden die Handschellen anlege, weil ich nicht will, dass er wegläuft, dann folter ich ihn ja noch nicht.
Zum Beispiel die Elektroschocks, bis sie da quasi, also eigentlich schon tot wirkt.
Er wollte ja herausfinden, ob sie ein Alien ist oder nicht.
Ja, aber inwiefern ist es keine Folter? Nur weil er es vielleicht in dem Moment nicht so sieht. Es macht es ja nicht zu weniger Folter, nur weil der Folternde es nicht als Folter sieht. Da gibt es ja noch eine objektive Instanz, mit der wir da drauf gucken können.
Die wäre?
Völkerrecht.
Bei Aliens?
Ja.
Gilt nicht für Aliens.
Christopher.
Ja, ich bin halt der Meinung, es war aus seiner Sicht keine Folter. Mir geht es nicht darum zu sagen, ob es objektiv keine Folter war, sondern ob er glaubt, dass er gerade jemanden foltert, des Folterns wegen, oder ob er glaubt, dass er notwendige Maßnahmen macht, um seinen Plan umzusetzen, damit sie nicht wegläuft, damit sie nicht um Hilfe ruft. Dass er was anderes aus seiner Motivation, wir reden ja über seine Motivation und nicht, wie es objektiv war.
Na, wir reden vor allem darüber, ob es richtig ist, dass er das getan hat. Wir haben ja gerade überlegt, ob es ihn zu einem Ziel gebracht hat, ob es, weil er die richtige Idee hatte, da sind Aliens unter uns auf der Erde, jetzt die richtigen Maßnahmen daraus gezogen hat.
Ich würde es so sehen, dass er schon mit dem Plan erstmal rangegangen ist. Das sagte er ja auch am Anfang, keine Gewalt und sowas, und glaube ich ihm auch. Aber irgendwie, er wird halt mit den Tagen immer verzweifelter und dann eskaliert er eben auch die Gewalt zu. Er schmeißt erst den Stuhl um, dann haut er sie und dann kommen eben diese üblichen Foltermethoden doch wieder raus. Ich glaube ihm, dass er die eigentlich nicht anwenden wollte, aber dass er immer mehr sich dann doch da rein extremisiert.
Also ich bestreite gar nicht, dass er Gewalt anwendet, um sein Ziel zu erreichen. Ist nur keine Folter.
Und er erreicht sein Ziel nicht.
Ja, war kurz davor. Also er war ja so weit, dass er schon im Transporter stand und sie ihn wahrscheinlich auch hätte hochgebeamt, wenn seine scheiß Sprengstoffweste nicht explodiert wäre, was wir hinterher auch erfahren, einfach nur ein technischer Defekt war. Wir können noch drüber sprechen, wie das aussieht, wenn das alles nur quasi, wenn das nicht
das
so ist.
Das klammern wir erstmal aus.
Aber wenn das alles so ist, wie uns das der Film zeigt, dann war er auf dem besten Weg dabei. Es war einfach ein blöder Zufall, dass das nicht geklappt hat, aber er war auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen.
Ja, für mich ist es trotzdem, es rechtfertigt nichts.
Wie, es
also
rechtfertigt nichts?
Sowohl seine Backstory rechtfertigt nichts.
Moralisch jetzt.
So tragisch, wie die ist. Und auch, dass er damit vielleicht irgendein Ziel, das Ziel rechtfertigt auf keiner Weise die Mittel. Null.
Das verstehe ich nicht. Inwiefern war das jetzt, also was ist die falsche Moral an dem Ansatz?
Ja, Leute zu entführen, einfach so in seinen Keller einzusperren aufgrund von
Vermutungen.
Reden wir jetzt von Emma Stone oder von den anderen Aliens und der Nicht-Aliens, die er seziert hat?
Sowohl als auch.
Aber was hätte er denn machen sollen?
Was würde man machen in der Demokratie?
In der Demokratie.
Man geht zur Politik und spricht mit denen und sagt, was man vermutet.
Jetzt überleg doch mal ganz kurz, was passiert wäre, wenn er zur Demokratie gegangen wäre.
Ja, ich sag nicht, dass es geklappt hätte, aber das wäre, was man tun würde in einer Demokratie. Man geht nicht und entführt selber Leute in Keller. Ich entführe auch keine Nazis hier auf der Straße in Keller, weil ich denke, dass die problematisch für unsere Gesellschaft sind.
Ja, aber das bringt ja auch nichts.
Dafür haben wir ein Gewaltmonopol, genau.
Nee, es geht doch darum, dass er will ja auch nicht die Leute entführen, um sie von der Straße wegzubekommen. Er entführt ja immer nicht, um sie von der Straße wegzubekommen. Sondern er sagt, ich bin der Einzige, der erkannt hat, dass wir von einer Alienrasse unterwandert wurden und die an uns Menschen Experimente durchführen. Und der Film sagt uns erstmal auf der offensichtlichen Ebene, dass das auch so stimmt.
Ja, aber jetzt bitte nicht aus seiner Moral, sondern aus deiner Moral beurteilt. Findest du es richtig, das dann so zu tun?
Da müssten wir jetzt uns ausdenken, was er davor hat, alles versucht. Also vielleicht ist er zur Polizei gegangen. Vielleicht hat er seinem Abgeordneten geschrieben. Also wir wissen ja nicht, ob er diese Wege ausgeschöpft hat.
Also du würdest sagen, jemand, der heute denkt, Krokodil, unsere Politiker sind eigentlich Krokodile, sollte die Politiker sich angeln und sezieren, ob Krokodile unter der Haut stecken?
Nein, weil es ja offensichtlich in unserer echten Welt, in der wir gerade leben, nicht so ist, dass unsere Politiker Krokodile sind.
Ja, aber er weiß doch auch, also inwiefern ist für ihn der Zustand anders? Sein Wissen, ob es stimmt oder nicht, ist nicht anders als das von einem Verschwörungstheoretiker heute bei uns, der denkt, Politiker sind Echsen.
Okay, ja, ja. Aber der Film stellt ja genau diese Frage. Wenn du diese Überzeugung hast, dass die Top-CEOs der Welt alles Aliens sind, was machst du dann? Das ist ja genau die Frage, die der Film stellt. Mhm. Du hast die Überzeugung, du hast auch für dich stichhaltige Beweise gefunden, dass das so ist. Du bist in dieser Verschwörung komplett drin. Was machst du? Und im Grunde ist das der einzige Ausweg. Es ist nicht der moralisch richtige Ausweg, aber es ist der einzige Ausweg, den er in dem Moment hat. Es ist ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass es korrekt ist, wenn man mit der aktuellen Politik unzufrieden ist, dass man den Bundestag in die Luft jagen sollte. Ne, es ist falsch, ne? Es ist
gut,
moralisch
dass du
falsch.
Das nochmal betont hast.
Es ist mir wichtig, dass die Leute das mitnehmen, auch wenn der Verfassungsschutz zuhört. Ich weiß, es gibt schon eine Akte über mich, aber das ist falsch. Trotzdem gibt es ja insgesamt Situationen, und das steht ja sogar im Grundgesetz drin, ne, wo wir jetzt bei moralisch richtig sind oder bei Sachen, die erlaubt sind und nicht erlaubt sind und Gewaltmonopol. Es steht ja drin, dass ja der bewaffnete Widerstand nicht ausgeschlossen ist. In unserem Wertekanon, wenn wir so wollen. Und für Teddy hat er ja alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft oder sind ihm verschlossen, weil wer weiß nicht, ob das auch ein Alien ist. Und ich glaube, wir nähern uns langsam dem Kern des Filmes, nämlich dass Teddy ein Weltbild hat, von dem er überzeugt ist. Und dieses Weltbild führt dazu, dass er bestimmte Sachen macht, die wir nicht verstehen bzw. nicht für moralisch korrekt halten. Wo er aber sagen würde, er kann ja den gleichen Wertekanon haben wie wir und trotzdem zu anderen Schlüssen kommen. Zu den Schlüssen kommen, die er. Also ich glaube nicht, dass Teddy eine andere Moralvorstellung hat. Ich glaube nicht, dass das ein Mensch ist, der einfach aus Amoralität einfach sagt, ist mir egal, ich schieße einfach Leute um und so. Das ist eigentlich ein Mensch, der ja sehr moralisch handelt. Aber seine Weltsicht halt dazu führt, dass seine Moral zu ganz anderen Ergebnissen führt. Und ich glaube, das ist, was der Film versucht zu ergründen. Er sieht, er hat ja richtigerweise erkannt, die Welt geht vor die Hunde. Er hat richtigerweise erkannt, die Natur stirbt.
Was die Aliens übrigens auch erkannt haben.
Eigentlich
sind vielleicht gar nicht die Aliens daran schuld, dass die Welt zugrunde geht.
Ja, am Schluss, das Film ist ja schon.
Ja, also vielleicht, also in Ihrer Perspektive würden Sie wahrscheinlich sagen, Sie haben nur beschleunigt, was die Menschen eh auf Dauer eingerichtet hätten und haben dabei noch so viel Natur wie möglich erhalten, außer den Menschen.
Ja, aber das ist ja, ja da kommen wir gleich, das würde ich gerne nochmal kurz parken in der Diskussion. Ich finde, die Frage ist eher, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass sowas wie Teddy tatsächlich passiert. Also wir wollen jetzt nicht, dass Leute wirklich glauben, keine Ahnung, hier dieses Planet Pizza, wo der geglaubt hat, dass da Kinder im Keller sind, wo dann Hillary Clinton das Adrenochrom aus der Gehirnrinde raussaugt, damit sie jung bleibt. Also diese Verschwörungstheorien und die Leute, die danach handeln, gibt es ja. Also wenn wir das quasi als Vergleich zu unserer echten Welt nehmen. Ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, da muss man doch moralisch erkennen, dass das falsch ist oder das passt doch nicht mit unserem Kanon zusammen, weil offensichtlich passt es ja für Teddy mit dem Kanon zusammen.
Weshalb ich zu einem anderen Schluss als du kommen würde, nämlich, dass er eine andere Moral hat als ich. Moralvorstellung, sagt man das
weil,
so?
Weil du nie einen Menschen foltern würdest.
Ich kann mir aktuell kein Szenario vorstellen, in dem ich das tun würde, ja.
Ja, und ich würde halt sagen, ich würde jetzt erstmal nichts ausschließen. Ich könnte jetzt nicht einschätzen, unter welchen Bedingungen ich welche Sachen machen würde.
Gibt es da nicht auch genug Philosophen, die gerade solche Theorien aufgestellt haben, von wegen unter den richtigen Bedingungen kann jeder zum Mörder werden. Unter den richtigen Bedingungen, unter den richtigen Drücken und Zwängen kann jeder zum Folterer werden. Und so weiter.
Also nochmal, ich hab auch ein anderes Verständnis von Folter. Das Problem ist, was, und auch Mord ist ja auch was anderes. Ein Mord erfolgt ja aus Heimtücke. Und das ist ja, was er macht, ist ja nicht heimtückisch.
Es gibt 4 verschiedene Mordmerkmale.
Die sind?
Eins davon muss nur erfüllt sein.
Heimtücke, also niedere Beweggründe.
Ja, nennen wir es so.
Was sind die nochmal? Kannst du es kurz raussuchen? Ich mache einen Edit-Mark, das würde mich interessieren.
Mordmerkmale. Warte, ich kriege hier nur KI-Ergebnisse.
Mordmerkmale.
Das lese ich jetzt lieber nicht aus einem KI-Ergebnis vor.
Also, was sagt denn die KI, was die Mordmerkmale sind? Das würde mich interessieren.
Es geht schon los, dass es einmal 5 und einmal 6 Mordmerkmale gibt als Ergebnis von der KI. Warte mal, ich nehme hier von der FU Berlin. Mordlust, Befriedigung, warte mal.
Ist das nicht ein Podcast, Mordlust?
Das auch, ja. Also es gibt Mordmerkmale, die täterbezogen sind und Mordmerkmale, die tatbezogen sind. Die täterbezogenen sind Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier oder sonstige niedere Beweggründe.
Das ist ja sehr schwammig.
Und ja, da gibt es natürlich jetzt noch hunderte Seiten juristische Ausführung zu.
Ja, okay.
Und die der zweiten Gruppe sind Heimtücke, Grausamkeit und gemeingefährliche Mittel.
Was definierst du als Grausamkeit, weil du mich
grausam
da gerade so angeguckt
tötet,
hast?
Grausam tötet, wer dem Opfer besondere Schmerzen oder Qualen körperlicher oder seelischer Art aus unbarmherziger Gesinnung zufügt.
Ja, das tut er ja nicht.
Zum Beispiel Tötung durch Nahrungsentzug, Tötungsvorbereitung vor den Augen des Opfers.
Auch das hat er nicht getan. Wo hat er denn ihr die Nahrung entzogen?
Das war doch jetzt, er entzieht ihr nicht die Nahrung.
Elektroschocks.
Ja, der will er sie ja nicht töten.
Auf alle Fälle, das mit diesem.
Da gibt es keine Tötungsabsicht.
Ja, aber hier steht nicht Absicht, sondern wenn man es halt so tut, ist es trotzdem Mord, auch wenn man es nicht wollte.
Aber er hat sie ja nicht umgebracht. Sie hat überlebt.
Also, wir müssen jetzt hier auch keine juristische Auslegung davon machen, ob es Mord ist oder nicht.
Ja, aber ich finde es. Also, was
genau, er tötet sie ja auch gar nicht am
also,
Ende.
Also, was das kommt noch dazu. was ich halt so spannend an dem Film finde, ist, dass wir den gesamten Film, und das hattest du ja, Erik, am Anfang erwähnt, ja aus seiner Sicht erleben und nicht aus der Sicht von Emma Stone. Wenn wir das aus der Sicht von beziehungsweise Michelle sehen würden, wäre das ja ein absoluter Horrorfilm. Sie wird gekidnappt aus ihrem Haus von 2 Spinnern, die sie im Keller festhalten, ihr die Haare abrasieren, sie mit Fenestil eincremen und sie findet heraus, sie ist, also ist ja im Grunde, wir haben ja neulich Heretic geschaut, ist ja im Grunde was Ähnliches. Und sie finden am Schluss heraus, das hat er schon ganz oft gemacht, er ist im Grunde auch ein Serienmörder. Und sie schafft es dann durch geschicktes Manövering dazu zu führen, dass er sich selber umbringt oder sie auf jeden Fall freikommt. Das ist aber nicht der Film. Der Film zeigt uns das aus der Sicht von Jesse Plemons. Mhm. Und zwar so aus der Sicht von Jesse Plemons, dass auch alle Verschwörungstheorien wahr sind. Mhm. Und man muss sich jetzt die Frage stellen, warum tut das der Film?
Mhm. Soll ich sagen, was ich denke, warum?
Gerne.
Weil ich glaube, dass das Ende nicht literal zu verstehen ist.
Ja, da können wir jetzt mal drüber reden.
Also wir können ja mal kurz ausführen, was das literal Ende ist sozusagen. Ja. Das literal Ende ist, es stimmt, sie ist eine von diesen Aliens, am Ende sogar die Herrscherin, das Chef-Alien sozusagen.
Also man kann darauf festhalten, es ist alles wahr, was Jesse Plemons gedacht hat, das war es.
Genau, sie wird am Ende wieder, sie schafft es sich wieder in dieser, tatsächlich stimmte auch, dass es die Mondfinsternis braucht, um hochgebeamt zu werden als nächstes. Sie wird hochgebeamt, sie ist wieder unter den anderen Aliens und die Aliens entscheiden sozusagen, dass alle Versuche, die sie so gemacht haben, mit den Menschen schiefgelaufen sind und es nichts mehr zu retten gibt an der Menschheit. Also das ist vielleicht das, was das Ende unterscheidet von dem, was Jesse Plemons gesagt hat. Die Aliens waren nämlich nicht mit dem Wunsch, Experimente an den Menschen durchzuführen, auf die Erde gekommen, sondern die Aliens haben die Menschen überhaupt erst erschaffen und dann ist da sozusagen was schiefgelaufen. Und die es gab sozusagen, wie soll man sagen, böse Mächte, die sich eingemischt haben und aus den Menschen schlechte Wesen gemacht haben.
Ja.
Und sie entscheiden sich jetzt sozusagen ganz am Ende, dieses Experiment wieder abzubrechen, alle Menschen zu töten und die Erde mit den Tieren und der Natur wieder sich selbst zu überlassen.
Ja, ich würde fast sagen, also es ist dann nicht alles war, was Jesse Plemons sagt, aber im Grunde wird kein einziges Mal in diesem Film gelogen, weil es ist auch alles war, was Michelle sagt.
Sie sagt sehr oft, ich bin kein Alien.
Okay, aber am Schluss, wenn dann die, also wo sie dann, wo man dann erst denkt, sie spielt einfach mit, wo sie dann sagt, da erzählt sie ja schon, dass sie ja gar nicht die Erde kontrollieren, also auslöschen wollten, sondern sie retten wollten.
Ja, das stimmt.
Also
ja.
Der Film stellt die Frage, okay, was ist, wenn wir einfach mal allen glauben?
Ja, so und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Punkt, den Erik gleich am Anfang groß gemacht hat und du ja gerade auch nochmal. Der Film ist aus Jesse Plemons Perspektive erzählt.
Mhm.
Und in meinen Augen ist das Ende ein metaphorisches, was quasi sein, also nehmen wir mal an, er stirbt gerade und das ist das, was sozusagen noch in seinem Kopf passiert, bevor er das Bewusstsein endgültig verliert. Also jetzt aus seiner Perspektive ein Coping mit dem Gesamtzustand, ein ich hatte die ganze Zeit recht. Und deshalb sehen wir das so. Aus Filmemacher-Perspektive würde ich sagen, soll das Ende uns metaphorisch natürlich noch ein bisschen was erzählen über die kapitalistische Welt, in der wir leben, über die, die Machtstrukturen, in denen wir sind, über wie irgendwie das einzelne Subjekt dort eher ein konstruiertes Wesen ist und eigentlich die Menschheit ein Gemeinschaftsprojekt sozusagen war und sowas wie freier Wille da gar nicht mitgedacht war und sowas. Aber also deshalb, jetzt würde ich erstmal sagen, in In-Universe-Perspektive ist es Jessys letzter, oder wie heißt er, Teddys letztes Coping mit der Welt.
Ich habe noch zwei andere Angebote.
Mhm. Und dann hören wir noch, was Erik auch hat. Oder also erst Erik, dann Christopher.
Du was sagen willst. Ich hatte ja schon zum Anfang gesagt, das Ending ändert für mich die Bewertung nicht. Weil egal, für mich ist es wirklich egal, ob das jetzt gestimmt hätte oder nicht, was sein Glauben ist. Er ist einfach halt über Grenzen gegangen, die man nicht überschreiten darf, und deswegen macht sein Handeln es, weil er so handelt, wie er handelt, dadurch schon nicht schlecht. Und das ändert jetzt dann auch nicht, ob die Emma Stone jetzt wirklich ein Alien war. Auch wenn die Emma Stone ein Alien war, hat er sie trotzdem entführt und Gewalt ausgeübt.
Also du möchtest quasi sagen, der Film möchte uns als Zuschauer vorführen, dass es in diesem Fall nicht auf die darauf
nicht
ankommt,
auf die
ob
Beweggründe
es recht
ankommt.
Genau, nicht auf die Beweggründe, sondern auf die Taten an sich.
Genau.
Und das ist sozusagen die Tatsache, dass uns am Ende jetzt gezeigt wird, er hatte recht, eigentlich nichts an der Beurteilung seiner Taten ändern sollte.
Nee, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, der Film an sich will gar nichts sagen.
Ah,
also
interessant.
Der Film an sich lässt viele Fragen und Bewertungen total offen, wo sich ja auch dann viele Leute gerne mal drüber nerven.
Mhm.
So von wegen, dass der Film jetzt die Bewertung komplett offen lässt. Und das ist sozusagen die Bewertung, die ich aus dem Film für mich dann rausziehe.
Mhm. So, Chris, aber jetzt deine beiden Angebote?
Nee, ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was Erik sagt. Weil ich finde nicht, dass das der Film sagt. Ich finde es trotzdem aber ein spannendes Thema. Also du bist der Meinung, Gewalt ist inhärent schlecht und ist niemals gerechtfertigt.
Nee, das sage ich nicht.
Okay, habe ich jetzt rausgehört.
Ich sage das, was er unter den Umständen tut, wie er es tut, das ist eben verwerflich. Und klar haben wir hier auch wieder solche Gender-Dynamiken und so, die da reinspielen. Weil was ich über den originalen Film gehört habe, ist ja, dass es zum Beispiel da umgedreht ist.
Mhm.
Da entführt sozusagen die Frau den CEO-Mann.
Ja.
Und da spielen sozusagen diese vorgeprägten Gender-Dynamiken nicht so sehr rein, aber hier haben wir eben wieder den Typ, der die Frau entführt, und das spielt dann eben dann doch wieder rein.
Ja, andersrum könnte man sagen, dass man sagt, natürlich ist der CEO ein Mann. Das hätte man andersherum wahrscheinlich auch so machen können. Also ich verstehe es nicht ganz genau, also er führt sie ja nicht, weil sie eine Frau ist. Er sagt ja nicht, alle Aliens sind weiblich oder alle Aliens sind weibliche CEOs.
Wir befördern die Frau ja nicht deshalb nicht, weil sie eine Frau ist.
Ja, aber
das ist die Argumentation gerade.
Von mir oder vom Film?
Von dir.
Ja, lass mal das. ich finde aber trotzdem, also für mich klärst du trotzdem nicht die Frage, was er hätte anders machen sollen. Also wenn er einfach zu ihr hingegangen wäre, so er hätte einen Termin in ihrem Büro gemacht und dann gesagt, ich glaube, du bist ein Alien. Bist du ein Alien? Dann hätte sie natürlich Nein gesagt und dann wäre er rausgeschmissen worden und dann wäre er auch nicht weitergekommen. Also welche anderen Mittel hätte er zur Erreichung seiner Ziele anwenden können?
Manchmal muss man auch akzeptieren, dass es keine Mittel gibt, um die eigenen Ziele zu erreichen, ja, die moralisch okay wären.
Und da glaube ich,
dringt
mir zu einem Problem vor, das der Film schon adressieren will, und das ist diese Ohnmacht, die entstehen kann. Also wenn man sieht, dass es da ein systematisches Problem gibt, was durch den Kapitalismus, durch Milliardäre, durch sonst was ausgelöst wird. Und man ist da als einzelner Don Quixote, der sozusagen gegen die Windmühlen jetzt kämpfen muss. Man hat ja eigentlich nichts in der Hand, was man dagegen machen kann. Also man müsste sozusagen gesellschaftlich dagegen kämpfen. Und das kann er aber nicht. Und deswegen denkt er jetzt, er individualisiert ja eigentlich das Problem. Er sagt ja, wenn ich die jetzt wegschaffe, dann ist alles gelöst. Aber
er will sie ja nicht umbringen.
Wäre es ja so oder so nicht.
Er will sie nicht umbringen. Nochmal, er will sie nicht umbringen.
Nee, das meine ich nicht mit wegschaffen. Er greift sozusagen sich eine Person aus diesem ganzen System raus.
Ja.
Und denkt,
warum tut er das?
Damit kann er was auslösen.
Was will er auslösen?
Obwohl er eigentlich das ganze System hinterfragen müsste.
Er entführt Michelle, weil er glaubt, dass sie ein Alien ist. Er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie die Königin ist. Er will, dass sie es einrichtet, dass während der Mondfinsternis er mit der Königin sprechen kann. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass er das Problem individualisiert. Er sagt ja nicht, Michelle ist alleine dafür verantwortlich, was passiert. Sondern,
aber würdest du nicht sagen, dass der Film uns das schon suggeriert, indem er Michelle als eine Ausprägung des Kapitalismus präsentiert?
Ja, okay, es ist eine Ausprägung des Kapitalismus und vielleicht denkt er sich auch so ein bisschen, die hat es auch ein bisschen verdient. Aber sein ultimatives Ziel ist ja, mit den Aliens, mit der Alien-Königin zu verhandeln, im Grunde. Und das tut er ja auch dann in dem Moment, als er erkennt, dass Michelle die Alien-Königin ist.
Ich hätte ein ein Alternativangebot, was man tun könnte. Gesellschaft organisieren. Nicht alleine.
Er ist doch nicht alleine,
tun,
hat er Don.
Sondern Mehrheiten oder zumindest andere Menschen finden, davon überzeugen und gemeinsam Dinge beschließen und nicht glauben, ich bin der Einzige, der hier die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat.
Er hat mindestens eine Person überzeugt und die macht auch mit.
Seinen autistischen Cousin, der niemanden im Leben hat außer ihn.
Und wen hatte Teddy außer Don in seinem Leben?
Seine Mutter.
Die komatös im Bett liegt.
Ja, hatte.
Ja, okay.
Hatte nicht mehr, richtig.
Aber ich sehe jetzt niemanden wirklich, den er hätte überzeugen können in der Situation.
Ja, aber wir sind doch jetzt dabei, was wir als Gesellschaft tun würden in so einem Moment, wie man moralisch richtig handeln könnte.
Also, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich glaube, dass Angela Merkel ein Echsenmensch ist.
Würde ich das wahrscheinlich nicht glauben ohne Beweise. Müsste man mir schon ein paar gute Beweise für vorlegen.
Warst du schon mal auf den Webseiten, wo Echsenmenschenverschwörungen erzählt werden? Die haben richtig viele Beweise. Also richtig, also kannst du lange YouTube-Videos zuschauen.
Ja, und vielleicht ist die Tatsache, dass man andere Menschen nicht davon überzeugen kann, muss einen dann dazu bringen zu sagen, dann handle ich nicht weiter an der Stelle.
Das Gleiche könnte ich auch über den Klimawandel sagen.
Wieso? Das ist ja niemand, der alleine kämpft. Da gibt es ja Gruppen, da gibt es Menschen, da hat sich Widerstand gemeinsam organisiert. Ich habe nicht gesagt, es muss jetzt 51% der Menschheit überzeugt werden, ja, okay, sondern es muss eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Masse überschritten werden, die irgendwie logisch macht, ich bin nicht der Einzige, der Sachen glaubt.
Ja, ja. Also ich würde das jetzt erstmal so akzeptieren, dass man sagt, es wäre besser, er hätte quasi eine Massenbewegung hinter sich zusammengeschart. Das wäre die optimale Lösung gewesen.
So würde ich mir halt Widerstand vorstellen in unserer Gesellschaft, dass man das nicht alleine tut.
Okay. Worauf ich nochmal kurz zurückkommen wollte, ist eine Aussage, die ich so nicht mittragen möchte, nämlich, dass wenn alle Handlungsmöglichkeiten, die sich ergeben, moralisch, was das jetzt für eine Moral auch immer sein mag, sich ausschließen, dass man dann einfach die Hände in den Schoß legt.
Mhm. Ja, das habe ich gesagt, ne?
Ja. Finde ich schwierig. Weil das würde bedeuten, wenn wir irgendwann erkennen, okay, es gibt keinen moralischen Weg, weil es nicht ohne zum Beispiel Gewalt geht, den Klimawandel aufzuhalten, weil wir halt irgendwann halt anfangen müssen, British BP und Shell einfach niederzubrennen, bevor die uns niederbrennen, und dann sagen, aber es ist moralisch nicht richtig, ja gut, dann sterben halt alle. Das finde ich halt auch nicht korrekt.
Mhm.
Weil ich finde generell ist Moral, also für mich ist halt Moral also quasi eine Verkürzung von logischen Schlüssen. Wir sagen, es ist moralisch falsch, einen Menschen zu töten, aber das bedeutet ja nicht, dass das irgendwie von Gott gegeben ist. Das hat man halt früher argumentiert, aber wir leben ja in einer hoffentlich säkularen Gesellschaft. Wir sagen halt, es ist moralisch falsch, einen Menschen zu töten, weil das
Weil jeder Mensch gleichen Wert hat. Das ist die Grundlage, die dahinter steckt, dass wir das sagen.
Jeder Mensch gleichen Wert hat. Genau, also das ist die Grundlage dahinter. Aber das bedeutet, also das ist ja dann nicht einfach nur, weil dann sagen wir ja nicht, dass es moralisch falsch ist, einen Menschen zu töten, weil es moralisch falsch ist, sondern weil wir davon ausgehen, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten haben, weil wir schlussendlich natürlich auch wollen, dass wir die gleichen Rechte haben wie alle anderen Menschen.
Da würde ich jetzt in diesem Film Kosmos die Aliens mit reinzählen in dieses.
Ja. Aber er will ja auch nicht er hat ja auch nicht vor, die Aliens auszurotten. Er hat ja auch nicht vor, die Aliens zu ermorden. Er will ja nur mit ihnen reden.
Aber er tut Dinge mit dem Alien, die man nicht tut, mit einem Wesen, was den gleichen Wert hat wie man selbst.
Ja, da kommen wir halt an diese, wenn dieses Alien dann aber meine gleichen Rechte und Pflichten als Mensch verletzt, wenn wir sagen, das sind universelle Wesenrechte, dann habe ich ja doch das Recht, mich zu wehren. Und wenn wir das quasi jetzt auf die Metaebene ziehen und sagen, es ist halt moralisch falsch, keine Ahnung. Also können wir das ja gleichsetzen mit dem, was Luigi Mangione gemacht hat. Es ist moralisch falsch, einen CEO einfach von hinten in den Kopf zu schießen. Und es hat jetzt auch nicht so, und ich würde aber sagen, es war jetzt nicht das Problem, dass es moralisch falsch war, sondern es hat einfach nichts gebracht. Wenn das der Weg gewesen wäre, den Kapitalismus zu beenden, dann würden wir heute ganz anders drüber reden.
Sicher, dass du das on tape sagen willst im Internet?
Was?
Was du gerade gesagt hast?
Ich habe gesagt, es war falsch, dass Luigi Mangione diesen Menschen in den Kopf geschossen hat, weil, das wissen wir ja seit der RAF, du kannst die Revolution nicht herbeibomben. Ich halte das nicht für richtig, weil es nicht der richtige Ansatz ist. Und ich rufe auch niemanden dazu auf, das zu tun, weil es halt einfach nichts bringt.
Ja, und nochmal zu deiner Frage, wie kann man sich dagegen auflehnen? Also ich finde, es gibt genug Denkstücke da draußen, die genau das durchexerzieren. Also es gibt ja diesen, wie heißt denn nochmal, ich glaube, Machtergreifung von Arne Semsrott, wo er auch Vorträge zuhält, wo er ja genau das exerziert, dass wenn wir jetzt irgendwie eine rechtsextremistische Partei haben, ja, haben wir ja mit der AfD, die dann aber auch sozusagen in die Machtpositionen kommen, was können wir tun, und tut das ja für verschiedenste Gruppen auslegen, und zwar bewusst tut er das ja so auslegen, dass es nicht dass es auf moralischen Grundlagen basiert und nicht eben, ja, dann erschießen wir alle und gut ist, sondern er tut ja auf verschiedenen Ebenen dann zum Beispiel sagen, ja, Beamte haben ganz viel Macht, indem sie ihr Remonstrationsrecht ausüben können und so weiter, und verschiedenste aktivistische Gruppen, die sich zusammenschließen können. Und das exzertiert er ja alles durch. Also ich würde sagen, man ist nicht so ohnmächtig. Und man muss nicht auf diese niedersten Instinkte sich runterberufen.
Also, da gebe ich dir recht, wir in Deutschland haben auf jeden Fall noch diese Möglichkeiten. Das ist aber die Frage, ob das universell gilt. Also, wenn jetzt in Deutschland die AfD in die Macht kommt, dann kann man vieles tun, bevor man zum bewaffneten Widerstand greifen muss. Da gebe ich dir recht. Das gilt aber nicht universell. Und daher auch die Frage, ob es für Jesse, also für Teddy gilt.
Willst du noch mal deine Interpretation anbringen?
Damit du von dieser Diskussion loskommst, ne?
Ich glaube, wir kommen halt nicht weiter. Wir haben jetzt 30 Minuten, sind wir alle auf unseren Positionen beharrt. Deshalb glaube ich, wenn wir es weiter diskutieren, werden wir nicht wegkommen von unseren Positionen gerade.
Ja.
Oder hast du ein anderes Gefühl?
Ich habe eine andere Hoffnung. Da kommen wir zu den Outtakes zurück, dass ich immer recht habe und ihr nicht. Nee, Spaß. Ich habe eine andere Interpretationsthese, nämlich, dass wir in dem Moment, wo Teddy stirbt, das Ganze aus Emma Stones Perspektive sehen. Und jetzt haben wir im Grunde drei Möglichkeiten. Entweder stimmt alles, oder sie wird ja von Jesse Plemons Kopf am Kopf getroffen. Dass sie quasi einen Gehirnschaden hat und das quasi jetzt eine Wahnvorstellung von ihr ist. Mhm. Oder, was ich sehr poetisch finde, der Wahnsinn ist quasi dadurch, dass sie von Jesse Plemons Kopf am Kopf getroffen wurde, ist die Verschwörungstheorie auf sie übergesprungen, wie so ein Virus. Das finde ich echt die beste Erklärung dafür.
Warum findest du das die beste? Weil es die lustigste wäre oder weil es am meisten Sinn ergibt?
Einerseits ja, weil es die lustigste wäre. Mhm. Beziehungsweise, wie ich sagen würde, poetisch. Das klingt ein bisschen...
Bisschen gediegener als.
Gediegener, ja, auch so eine gediegener. Und weil es vielleicht auch so ein bisschen darstellt, wie sich Verschwörungstheorien verbreiten. Also, wenn sich jetzt, also, dass das quasi so explosionsartig passiert und auf andere Leute virusartig überspringen kann und dass vielleicht sogar Leute sind, die selbst in diesen Machtpositionen sind. Also, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass jemand gerade im Weißen Haus ist, der an Echsenmenschen glaubt. Und dass dann dieser Übersprung dazu führt, also könnt ihr überlegen, weil Jesse Plemons geglaubt hat, dass die Aliens die Menschheit auslöschen möchten und das auf Emma Stone übergesprungen ist, als die Alien-König, löscht sie am Schluss tatsächlich die Menschen aus. Weil dieses Bild, was er auf sie projiziert hat, sie tatsächlich geworden ist. Hm. Also so ähnlich habe ich auch schon in Interpretation des Filmes gehört, dass quasi wir die Welt so machen, wie wir glauben, dass sie ist, weil wir so stark das, was wir als wahr haben wollen, drauf projizieren, dass die Welt dann auch so wird. Hm.
Ich frage mich, um vielleicht auch nochmal darauf zurückzukommen, wie gut der Film das alles macht. Ist es gut, dass er uns am Ende so viele mögliche Interpretationsangebote lässt, sodass wir selbst in dieser Runde hier, so, keine Ahnung, wir haben ja jetzt 5 oder 6 verschiedene Interpretationen im Raum gehabt, was das Ende so sein könnte. Also ist das gut, weil er gerade so eine spannende Diskussion anregt dadurch, wie die wir jetzt gerade geführt haben, die letzten 30 Minuten? Oder ist das ein bisschen feige und der Film zieht sich aus der Verantwortung hier Stellung zu beziehen. Habt ihr da eine Meinung zu?
Ja, aber vielleicht will Erik was zuerst sagen.
Also ich finde die Diskussionsansätze auf einer inhaltlichen Ebene schon gut.
Ja.
Vielleicht eine kurze Klammer, weil ich vom filmmacherischen Stil schon irgendwie lustig finde, dass man hat die ganze Zeit so einen ernsthaften Film und dann kommt auf einmal diese Reveal-Szene, die sich auf einmal anfühlt, als wären wir hier in so einem Monty Python Holy Grail Ending drin gelandet oder in so einem Michael Myers Film, weil das ist ja wirklich total übertrieben comedyhaft, wie dieses ganze Alien-Raumschiff da aufgebaut ist, mit dieser Flacherde, mit der Blase drüber, wie die alle riesen übertrieben dicke Stricksweater anhaben und sowas. Also Das kracht bei Pinks mir auch so gesehen, ein bisschen, ne? warum das so ein Tone-Shift ist, aber das würde natürlich auch mit der Theorie übereinstimmen, dass es sozusagen, dass der Wahn durch den Kopfwurf auf die Emma Stone-Figur übertragen wurde, würde das super passen.
Ja. Nur ganz kurz, du meinst Mike Myers, nicht Michael Myers, oder?
Ja, Mike Myers,
nicht genau. Der Bösewicht Michael Myers, okay. So, jetzt deine Frage.
Du hast Poor Things nicht gesehen, Erik, ne?
Nee.
Ja, also das Set-Design ist schon sehr ähnlich zu Poor Things. Mhm. Also schon nicht ein Monty-Python-Film, sondern schon ein Yorgos Lanthimos-Film. Das ist halt, was ich meinte. Am Schluss wird es halt tatsächlich zu einem Yorgos Lanthimos-Film und davor war es eher so, Yorgos Lanthimos versucht, ein Drehbuch von Will Tracy zu adaptieren, sodass Will Tracy glücklich ist.
Das noch dazu eine Adaptation eines schon bestehenden Films ist. Es ist ja wahrscheinlich nicht nur Will Tracy, sondern auch viel von dem Originalfilm mit drin.
Ja, also das Original, das Ende ist ja auch so im Originalfilm. So.
Ja.
Aber ich finde halt, da wird nochmal seine eigene Note gesetzt. Ich finde das spannend, dass wir zu viele Ansätze haben, weil es ein bisschen so ist, wir haben ja alle unsere eigene Verschwörungstheorie quasi über den Film. Ne?
Das liebe ich, dass du das sagst.
Und wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen ran und kommen dann auch aus unterschiedlichen Richtungen aus dem Film wieder raus, wo wir jetzt ja diese Konfliktlinien ausgearbeitet haben. Deswegen fand ich das schon gut, dass wir das jetzt so ausführlich gemacht haben, weil ich halt in einem Film gesehen habe, wie jemand versucht zu verstehen, warum manche Leute zu solchen Mitteln greifen, ohne sie vielleicht unbedingt gut zu heißen. Es ist ja nicht unbedingt positiv geframed, was irgendjemand, also im Grunde haben wir ja keinen Protagonisten, wir haben im Grunde nur Antagonisten. Ich würde sagen, dass Teddy halt ein Anti-Held ist. Aber trotzdem kann man verstehen, also kann ich auf jeden Fall verstehen, warum er das jetzt so tut, wie er es tut. Weil ich auch finde, wenn man dann versucht, mit seiner eigenen Moral ranzugehen, ja, dann verstellt das, glaube ich, die Sicht auf bestimmte Entscheidungslogiken, die jetzt einfach bei ihm existiert haben. Das wollte ich noch dazu sagen.
Ich bin ja immer grundsätzlich ein Fan davon, ich finde wichtig, wenn ein Film unmoralische Handlungen zeigt, dass er eine Haltung dazu hat, würde ich jetzt mal so allgemein sagen. Und ich glaube aber, ich glaube, das ist, was viele diesem Film jetzt vorwerfen und anderen Lanthimos-Filmen auch, dass die eigene Haltung des Films sozusagen fehlt bei der Darstellung von unmoralischen Sachen. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, der Film hat eine Haltung dazu und die kann man auch rauslesen, obwohl es so viele unterschiedliche Interpretationen gibt. Also ich glaube nicht, dass die Haltung erst dann sichtbar wird, wenn ein Ende nur auf eine Art und Weise interpretiert werden kann oder so. Sondern ich würde schon sagen, dass dieser Film eine Haltung dazu hat. Und die, interessanterweise, ist gar nicht so unähnlich zu dem, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Also ich glaube, der Film hat eine Haltung dazu, die sagt, ich zeige euch nachvollziehbar, wie Teddy wann wo zu seinen Entscheidungen gekommen ist. Und die moralische Beurteilung müsst ihr selber machen. Und das finde ich eigentlich spannend. Also das macht was mit mir. Das macht mehr mit mir, als wenn ich jetzt einen Film sehe, der mir sowas vorexerziert sozusagen und sagt, ah, das war jetzt aber böse, 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 was da passiert ist.
Du meinst, wenn Adam McKay diesen Film gemacht hätte?
Zum Beispiel, wenn Adam McKay diesen Film gemacht hätte, genau.
Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Also der Film fordert sozusagen heraus, den Zuschauer trifft deine moralische Entscheidung dazu. Und ja, da gibt es ja auch immer bei Daniel so die Diskussion mit von wegen, auch zum Beispiel beim Fechtclub, ja, ist es.
Du musst, glaube ich, erklären, wer Daniel ist.
Und wer der Fechtclub ist.
Ja, also der Fechtclub, The Fight Club, der Film, und Daniel vom Spätfilm. Mhm. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, auch mit Jan und so, von wegen, reicht es sozusagen, das Problem zu adressieren, oder muss man den Film sozusagen, dass es auch der Letzte versteht, das ist jetzt eine Kritik über, in dem Fall, toxische Männlichkeit, oder hier eben, das ist eine Kritik über was wir alles diskutiert haben. Muss der Film das haarklein einem alles vorkauen oder kann der Film sich auch sozusagen auf die Intelligenz des Zuschauenden berufen? Und ich bin klar auf der Seite, beruf dich auf die Intelligenz des Zuschauenden und auf deren Moral. Aber wir haben
ich bin es hier, ja, bei Fight Club nicht. Interessant.
Aber wir haben ja jetzt sozusagen immer nur über Teddy geredet. Ich würde jetzt gerne mal nochmal die Scheinwerfer umdrehen wollen und auch nochmal über Michael Fuller und über das ganze systematische Problem, was der Film ja auch kritisiert, gerne mit euch reden wollen. Mhm. Und ja, da haben wir ja klar auf der ersten Ebene eben erstmal Michael Fuller, die irgendwie ja schon große Reden und Worte schwingt von wegen Change und so, aber für mich kommt sehr klar in dem ganzen Film rüber, dass das nur Worthülsen sind. Würdet ihr das auch so sehen?
Ja klar, natürlich. Das ist ja, also alles, was sie sagt, bis halt auf der Teil, wo man jetzt sich fragen kann, ob sie das auch echt gemeint hat oder nicht, ist ja quasi nur, um ihren eigenen Hals zu retten. Und halt, was wir in Rückblinden sehen, um den Profit ihrer Firma zu maximieren.
Das würde ich auch sagen, ist sozusagen die Funktion der Rückblenden in diesem Film. Das sind ja sehr wenige, die sehr gezielt gesetzt werden und die uns auch eindeutig aus Teddys Perspektive erzählt werden. Und ich finde, dass da sehr deutlich wird, was, also wie sehr Michelle Fuller Personifikation des Kapitalismus ist sozusagen. Also, dass sie als Pars pro Toto, um nochmal so einen fancy Begriff reinzuwerfen, in diesem Film angesehen werden kann. Also, dass sie eigentlich nicht als Individuum Michelle Fuller vor uns sitzt, sondern dass sie eher den Kapitalismus verkörpert in dem Ganzen.
Siehst du da jetzt da drin?
Würde ich darin drin sehen, ja. Und das haben wir diese Rückblenden mit den, mit wo die Mutter in die also ins Koma fällt und sie dann diese, wie Erik gerade sagte, Worthülsen, diese sehr krassen kapitalistischen Worthülsen fallen lässt auf Teddy, um ihm zu sagen, ja, wir werden für dich da sein, mach dir keine Gedanken, es wird alles gut und so weiter. Und wir sehen ja, es ist nicht alles gut geworden, niemand ist für ihn da gewesen, so. Genau, deshalb würde ich das schon sehr stark so sehen in diesem Film, auch weil wir ja diese Firma, in der sie ein- und ausgeht, also die ja, wo sie die CEO ist wahrscheinlich, alle anderen, die wir dort sehen, sind ja jetzt keine COO oder andere Führungsriege oder sowas, sondern das sind alles kleine Rädchen im System sozusagen, irgendwelche AssistentInnen, die Person, die das Auto wegfährt vor der Tür, der Pförtner und so weiter. Also ich glaube schon, dass sie uns hier als der Kapitalismus vorgeführt wird. Du nicht?
Schon, ich finde es so verwunderlich, dass du es dann vor die ganze Zeit argumentiert hast, dass es falsch ist, was Teddy tut.
Können wir jetzt erstmal dabei bleiben?
Ja, ich gehe alle hier über, was ich die ganze Zeit sage. Also, das ist offensichtlich, dass er in ihr eine Repräsentation des Systems sieht, was ihn unterdrückt. Und seine Mutter halt ins Koma gebracht hat. Und deswegen wehrt er sich dagegen, mit den Mitteln, die er hat.
Ja, und ich bin eben der Meinung, man muss das getrennt diskutieren. Und deswegen diskutieren wir jetzt, was die Verantwortung ist sozusagen und die Schuld, die sich diese Firma und Michael Fuller aufgeladen hat. Und das ist nicht zu knapp. Auch ja, sie spielt ja dann auch nochmal später mit dem Bewusstsein dadurch, dass sie ihm jetzt sozusagen alles füttern kann, spielt sie ja dann auch noch damit und bringt ihn sozusagen dazu, seiner Mutter das zu injizieren. Ja. Und dreht dann ja sozusagen noch, macht dann ja dann sozusagen noch so eine Gaslighting-Schuldumkehr. Mhm. Also das finde ich wirklich die perfideste Szene in dem ganzen Film. Hat sich mir wirklich alles zusammengekrampft und ich habe in dem Moment wirklich gezittert für Teddy, weil glaub ja doch nicht, habe ich die ganze Zeit gesagt. Und du rennst gerade mit vollem Speed in dein eigenes Verderben und Du kannst es aber nicht mehr sehen, weil du dich so sehr in den Maulwurfsbau quasi reinbegeben hast. Also das war für mich wirklich die schlimmste Szene in dem Film, wo er dann auf das Fahrrad steigt und zum Krankenhaus fährt.
Ja.
Warum lachst du?
Die habe ich wirklich kaum ausgehalten.
Ich verstehe halt nicht, warum wir das jetzt, also wir reden jetzt darüber, wie, also was Michelle darstellt und wie sie im Film handelt. Das wollt ihr aber nicht in Verbindung damit diskutieren, was Teddy in dem Film macht.
Ja.
Doch, haben wir doch schon. Es begründet seine Handlung.
Ja. Mir habt ihr die ganze Zeit gesagt,
es ist ein Unterschied, ob es Handlung begründet oder sie moralisch richtig erklärt.
Okay, verstehe. Also es begründet seine Handlung, aber es rechtfertigt seine Handlung nicht.
Genau.
Warum nicht? Okay, nee, dann reden wir nicht drüber. Aber dann kann ich jetzt dazu nichts sagen, weil ich stimme
wir
euch
haben dir
zu.
Doch, wir haben es dir doch schon gesagt, weil es andere Möglichkeiten gegeben hätte, zum Beispiel Widerstand mit anderen Menschen zusammen zu organisieren.
Mit wem? Im Film, mit wem? Dem Polizisten, der ihn vergewaltigt hat als Kind. Seinem autistischen Cousin. Seiner komatösen Mutter. Den Mitarbeitenden in der Firma.
Zum Beispiel. Die, mit denen er da im Amazon-Verteilerzentrum Pakete packt.
Okay.
Warum werden uns die zum Beispiel gezeigt in dem Film? Dieses Zentrum.
Ja, da würde ich mitgehen. Das ist vielleicht ein Punkt, wo das Drehbuch, hätte anders dargestellt. Also wenn das jetzt quasi die grundlegende Handlung des Films nicht verändern sollte, dann hätte ich da eine Szene eingebaut, wo er das mit den Mitarbeitenden versucht hätte und das hat nicht funktioniert.
Die werden ja auch wieder als Symptom der größeren Kritikpunkte quasi gezeigt. Mit der Mitarbeiterin, die sich da an der Hand verletzt hat, aber ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie in die offiziellen Wege reingehen, weil ich will ja eigentlich bloß meine Arbeit und mein Geld verdienen, und wenn ich da jetzt irgendwie einen großen Wind mache, dann weiß ich genau, was passiert, weil ich ja auch nicht die typische standardweise Mitarbeiterin bin, und das kommt da ja auch schon wieder alles auf.
Also du sagst, das zeigt uns, dass dass man nicht mit den Mitarbeitern rechnen kann. Wenn man quasi.
Nee, das zeigt uns, dass die auch unter demselben System
landen. Okay. Ja. Aber wir sehen nicht, ob diese Mitarbeiter nicht quasi mit Teddy mitgemacht hätten, wenn er versucht hätte, sie zu überzeugen. Das wissen wir nicht, ob sie das getan hätten oder nicht.
Genau. Ich würde halt sagen, ein Film, der mir Wege zum Widerstand gegen den Kapitalismus aufzeigen will, sollte mir zeigen, dass es um Gemeinschaftsmachung geht.
Ja.
Und das tut er nicht. Vielleicht ist das mein Kritikpunkt dann an der Stelle an dem Film.
Ist es wahrscheinlich meiner auch.
Ja.
Der Film zeigt auf der einen Seite, dass es nicht quasi funktioniert, alleine gegen das System zu kämpfen, so als Lone Gunman.
Ja.
Aber er zeigt nicht die andere Seite, wie es funktionieren kann.
Ja.
Und das ist ja im Grunde ein Kritikpunkt, den man ein Kritikpunkt, der auch auf, in gewisser Weise auch auf Fight Club zutrifft. Fight Club hat ja auch dieses Fight the System-Vibe und zeigt das Scheitern am Schluss. Es liefert aber keine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte. Er sagt halt nur, geht halt so nicht. Fertig.
Genau, und ich glaube, ich finde es schon okay, wenn Filme, also ich finde, nicht jeder Film muss mir sozusagen den Ausweg vorführen. Aber er muss mir zumindest eine Chance geben zu sehen, dass der Ausweg, der mir dort vorgeführt ist, nicht der einzige ist, den es gäbe, sozusagen.
Beziehungsweise er muss, wenn er der Meinung ist, dass es der einzige ist, den es gibt, die anderen, also das Ausschließen der anderen Wege beinhalten. Also,
was in dem Fall, wie du gesagt hast, zum Beispiel wäre, er hat schon versucht, die Amazon-Mitarbeitenden zu organisieren, und das hat nicht funktioniert.
Ich dachte, er arbeitet da DHL, in der Pharmafirma, in quasi der Poststelle.
Also ich habe halt Amazon-Vibes gehabt sofort. Das wurde natürlich nicht Amazon genannt.
Ich dachte, der arbeitet quasi in der Firma, quasi in der Poststelle.
Nee, ich glaube, das war so ein Pack. Aber ist vielleicht auch nicht so relevant.
Ich glaube auch, das ist so ein Kistenschieber.
Okay, alles klar.
Auf jeden Fall kamen da aber auch Pakete von der Firma vorbei, ja. Ja, interessant. Dann kommen wir jetzt aber mit dieser sehr kontroversen Diskussion eigentlich darauf, warum die Diskussion gerade so kontrovers ist und wo der Film vielleicht doch ein bisschen eindeutiger hätte sein können an manchen Stellen.
Ich will das nochmal einmal ganz kurz mit einer Schleife zu machen. wenn wir jetzt gesehen hätten, wie er versucht hätte, sich mit den anderen Mitarbeitenden zu verbünden und es hätte nicht geklappt, würdet ihr dann mit meiner Argumentation mitgehen, dass er keinen anderen Ausweg hat?
In seinem Kopf auf jeden Fall.
Ja, mir geht es ja auch nur um seine Ansicht. Mir geht es ja nicht darum, wie es universell objektiv wäre.
Ja, ja, ja. Da würde ich wahrscheinlich sogar jetzt schon mitgehen in seinem Kopf.
Das ist ja im Grunde das, was ich sagen will. Dass es für ihn die einzige Möglichkeit ist und dass es auch für ihn mit seiner, mit vielleicht sogar unserer Moral rechtfertigbar wäre.
Ja, aber das ist ja genau das, wo ich nicht zustimme. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Weil du sagst, Moral ist universell objektiv?
Weil ich sage, in mir schrillen, wenn ich das sehe, alle Moralglocken, die mein Leben mir an Moral anerzogen hat, wenn ich sehe, dass jemand anderen foltert. Und das muss was bedeuten, sozusagen.
Und, okay. Also, ja, ich glaube, wenn ich das in echt sehen würde, würde das bei mir auch anders triggern. Also, wenn jemand vor mir steht, der einen Menschen foltert,
ja,
glaube ich, ist meine Sozialisierung so, dass ich da also zumindest nicht mitmachen würde und vielleicht sogar es versuchen würde aufzuhalten, wenn es in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten wäre. Wenn es jetzt aber, sag ich mal, um eine rein theoretische Diskussion geht, dann würde ich nicht sagen, es ist moralisch falsch. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, die Rebellen haben den Palast des Diktators gestürmt und sie foltern ihn jetzt, um herauszufinden, wo die Schlüssel zum Tresor sind, wo das ganze Geld drin ist. Da würde ich sagen, ist vielleicht nicht die beste Lösung, weil man erkannt hat, dass Folter selten dazu führt, dass die Leute die Wahrheit sagen. Ne, es ist ja mit diesen, was nach 9-11 passiert ist, Enhanced Interrogation, da haben die Amis ja nichts rausgefunden. Mhm. Ist ja nicht so, als hätten sie dadurch Osama Bin Laden gefunden. Würde ich den Rebellen, sag ich mal, in dieser theoretischen Konstrukt sagen, vielleicht versucht ihr das ein bisschen anders, vielleicht versucht ihr ihn irgendwie anders dazu zu bringen, euch zu verraten, wo der Schlüssel ist, oder sucht ihn einfach, vielleicht ist es ja offensichtlich. Aber wenn ich jetzt quasi nur ein Rebell wäre, der quasi da mitmacht und ich treffe auf diesen Diktator, der meine ganze Familie umgebracht hat und mein Leben quasi mich mein Leben lang unterdrückt hat, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich ihn dann auch foltern würde.
Ja, ich glaube, ausschließen kann das niemand, oder?
Ja. Und deswegen finde ich halt Moral als Argumentationsweg schwierig in solchen Situationen. Es ist was anderes, wenn ich mein eigenes Handeln danach richte, als wenn ich das Handeln anderer damit bewerte.
Ja, ich glaube, das sehe ich anders,
okay,
aber
ja,
das haben wir ja schon.
Das, da kann man einen Haken dran machen.
Ja, vielleicht einfach mal so als Gedankenexperiment. Wie würdest du denn reagieren, wenn es ist 22 Uhr, ZDF heute beginnt, Klaus Kleber macht seine erste Anmoderation oder da hat jemand die große CEO da entführt und die wurde jetzt aus diesem Keller da befreit und der Täter behauptet, sie wären Alien. Das würde das doch ganz anders bewerten lassen.
Das musst du ausführen. Wer würde was anders wie bewerten?
Na, du würdest doch da vor den Nachrichten sitzen und klar den Täter als Täter identifizieren, oder nicht?
Also, wir stellen uns vor, ich schalte ZDF heute ein. Erstmal schon spannende Theorie. und dann höre ich, Jeff Bezos wurde nach mehreren Tagen aus einem Kellerverlies empfangen. Ihm wurden alle Haare abrasiert.
Schlechtes Beispiel.
Ja, schlechtes Beispiel.
Mark Zuckerberg. Alle Haare abrasiert.
Würde ich erstmal sagen, richtige Entscheidung. Macht ihn also visuell, einfach ästhetisch schon mal besser als vorher. Und er wurde gefoltert, weil da jemand glaubt, das ist ein Alien.
Ja.
Würde ich jetzt sagen, also hat jetzt nicht so viel dazu beigetragen, dass wir Mark Zuckerberg los sind oder dass wir Meta los sind. Aber erstmal würde ich da jetzt nicht so viel Mitleid mit Mark Zuckerberg empfinden. Also, ich fände das
okay,
moralisch dann, glaube ich, nicht falsch.
Auch wieder spannender Take, das so an Mike zu sagen.
Also, ich möchte wiederholen, ich rufe niemanden dazu auf, das zu tun, weil es nicht sinnvoll ist. Aber ich, also ganz ehrlich, ich würde kein Mitleid empfinden. Würdet ihr mit Mark Zuckerberg Mitleid empfinden, wenn der irgendwo...
Wenn ihn jemand entführt, weil er denkt, er wäre ein Alien?
Ja.
Ja.
Mark Zuckerberg.
Weil das könnte mir ja genauso passieren.
Nein.
Natürlich.
Nein.
Die Person könnte genauso denken, ich bin das Alien und mich entführen.
Aber du bist kein Top-CEO.
Ich würde den Entführer halt trotzdem als Täter sehen. Das mit dem Mitleid vielleicht auch nicht so unbedingt, aber ich würde den Entführer klar als Täter sehen an der Stelle.
Ja, also er hat ein Verbrechen im Sinne der geltenden Gesetze begangen, ja. Und damit ist er ein Täter. Aber trotzdem würde ich sagen, armer Mark Zuckerberg.
Es geht auch nicht um armer Mark Zuckerberg, sondern um die Beurteilung des Täters gerade.
Okay, es geht um die Beurteilung des Täters.
Wir beurteilen ja auch Jesse Plemons und gerade.
Würde ich jetzt sagen, da ich jetzt nicht an Aliens, also da eine Unterwendung, würde ich sagen, war jetzt einfach ein Verrückter. Also sag mal so, war jemand, der quasi eine psychische Störung hat, eine Schizophrenie oder irgendwie sowas in die Richtung, der dann die entsprechende, sag ich mal, Unterstützung im Leben braucht, ja. Würde es aber, also da fällt ich ja, dann schätze ich ja das Moralurteil nicht. Das ist ja auch im Gesetz so vorgesehen, es gibt halt Leute, die sind nicht zurechnungsfähig. Und dann werden die ja auch nicht in dem Sinne verurteilt, dass sie sagen, sie haben was Falsches gemacht, sondern es sind einfach Menschen, wo die Gehirnchemie dazu geführt hat, dass sie bestimmte Sachen gemacht haben, was aber nicht in deren, also was quasi im Durchschnitt nicht der menschlichen Handlungsfreiheit entspricht und dem halt auch nicht moralisch beurteilt werden kann.
Das finde ich eine schöne Formulierung mit im Durchschnitt nicht der menschlichen Handlungsfreiheit.
Also bei Marx würde man wahrscheinlich sagen, es ist abstrakt menschlich kein freier Wille gewesen. Also so sagt das Marx nicht, aber bei Marx gibt es eine Unterscheidung zwischen spezifischer Arbeit und abstrakter Arbeit. Da könnte man dementsprechend sagen, spezifische Handlungen und abstrakte Handlungen, die dem freien Willen entsprechen.
Ich habe das Gefühl, über wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, der Film will über die Möglichkeit, dass es auch eine psychische Erkrankung sein könnte, die Teddy antreibt, gar keine Aussage machen.
Da habe ich auch das Gefühl.
Ja.
Ja.
Was interessant ist, weil das wahrscheinlich jeder andere Film tun würde.
Was wäre denn, wenn es nicht um Aliens geht? Also was ist, wir schalten ZDF heute ein, Klaus Kleber sagt guten Abend, sagt Jeff Bezos wurde entführt, weil der Täter ist ein Amazon-Fahrer, der Burnout hatte, keine Ahnung, deswegen irgendwie, keine Ahnung, seine Mutter deswegen angefahren hat mit dem Amazon-Laster, sowas in die Richtung, und wollte ihn deswegen foltern, weil er wollte, dass Jeff Bezos ihm $1 Milliarde gibt.
Würde ich zu einem ähnlichen Urteil kommen wie jetzt hier in dem Film? Ich kann sehr gut verstehen, wie er dazu gekommen ist. Ist trotzdem der falsche Weg gewesen.
Ja.
Aber es gäbe ja keinen anderen Weg, wie er an diese $1 Milliarde kommt.
Ist trotzdem der falsche Weg gewesen.
Weil er keinen Erfolg hatte?
Nein, weil es manche Ziele gibt, für die gibt es einfach keine Wege und dann kann man diese Ziele nicht durchsetzen.
Es gibt keine Wege.
Auch das ist menschliches Entscheiden, dass man manchmal verstehen muss, es gibt Ziele, die kann ich nicht erreichen. Es gibt keinen Weg, dieses Ziel zu erreichen.
Okay.
Und ich glaube auch, dass Teddy auch durchaus Wege gehabt hätte. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das, was mit seiner Mutter passiert ist. Ich glaube, er hätte durchaus einen gerichtlichen Weg gehen können und diese Firma dafür möglich, er wäre ja auch nicht der Einzige gewesen scheinbar, denen das passiert ist.
Er hat
bei diesem
Geld bekommen.
Clinical Trial, sondern es gibt ja sicherlich noch mehrere Leute, denen da auch irgendwelche Schäden passiert sind, hätte er eine Class Action aufsetzen können und diese Firma mache ich dich an die Wand pressen können, juristisch.
Genau.
Hat er aber nicht gemacht.
Nee, sie haben ja
scheinbar
Geld angenommen sozusagen als Vergleich.
Ja, also ich glaube, was du beschrieben hast, ist genauso wahrscheinlich, wie dass es Aliens gibt. Das ist so noch nicht vorgekommen in der Geschichte der USA.
Und das ist eigentlich vielleicht auch interessant als Botschaft aus dem Film, dass das genauso wahrscheinlich ist wie die Tatsache, dass es Aliens sind.
Ja. Also hätte Fahrradkette, hätte auch sagen können, ich bin ein größerer Mensch und meditiere mich zur Glückseligkeit, hätte auch passieren können. Aber es ist ja die Frage, was ist realistisch? Ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz hätte man halt auch all die Kraft, die man ins Alienjagen gesteckt hat, in sowas stecken können und irgendwann wird es vielleicht mal klappen.
Da würde ich fast sagen, da ist noch wahrscheinlicher, die Aliens zu finden. Also mit der Kraftanstrengung, also mit der von ihm aufbringbaren Ressourcen an psychischer, physischer und monetärer Kraft, hätte ich auch gesagt, such lieber nach den Aliens.
Ja, das ist ja auch, also ne, wenn wir jetzt weltgeschichtlich da drauf gucken, ist das wahrscheinlich nichts, was er erreicht hätte in dem Moment, sondern da müssen erstmal 100 Leute sowas versuchen, damit es der 101. irgendwann schaffen kann oder so. Also das ist dann eher so ein Build on the shoulder of
Giants. Ich hätte ihm halt gesagt, also vielleicht versuchst du es nochmal mit Marxismus und vielleicht liest du auch diesmal Lenin.
Und holst dir deine Kollegen mit
dazu. Weil ich glaube, mit der Kraftanstrengung und Lenin hätte er, wäre sehr weit gekommen.
Da sind wir ja auch eigentlich, der Film fängt ja mit dem Bild der Bienen an und hört auch mal in dem Film mit dem Bild der Bienen auf.
Ja.
Und was ja so ein Bienenvolk auch ist, ist eine kooperierte, auf Kooperation und Zusammenarbeit ausgelegte Volk sozusagen. Mhm. Das kriegt ja seinen Honig und sein Überleben nur zusammen dadurch, dass es koordiniert zusammenarbeitet.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, vielleicht ist das wirklich auch eine der Aussagen des Films, organisiert euch, bildet Banden und so weiter.
Wobei, dann würde ich dem Film schon vorwerfen, das hätte er noch ein bisschen deutlicher machen müssen als Aussage, wenn er das aussagen will, weil wir jetzt schon eine sehr lange, sehr hitzige Diskussion dafür gebraucht haben, um dahin zu kommen. Aber da, ich würde da trotzdem an das Bienenbild nochmal andocken, weil der Film heißt ja auch...
Wuff.
Nee, andocken. Nicht die Dogge.
Andocken.
Andocken. Denn der Film heißt ja Bugonia.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Bugonia kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet in der antiken Naturlehre ein Phänomen, das Bienen aus dem toten Körper eines Stiers entstehen, vermeintlich. Also ein Irrglaube, denn aus totem Fleisch kann keine Biene entstehen, sondern da passieren halt andere biologische Dinge, die dafür sorgen, dass Insekten an toten Körpern sind. Aber es ist nicht so, dass aus dem Stier sozusagen Bienen entstehen würden.
Aber ist auch nicht falsch.
The Circle of Life.
Es ist ja auch nicht falsch, dass, also erstens ist es nicht falsch, dass Insekten ihre Eier in Kadaver legen und dann aus dem Kadaver Insekten entstehen können. Das ist schon mal richtig. Mhm. Es ist außerdem, wie du Erik gerade gesagt hast, Circle of Life mäßig, ist ja doch irgendwann die Biene doch aus dem Stier entstanden, halt nur nicht so direkt.
Wenn du so willst, bin ich auch aus dem Stier entstanden.
Genau.
Ja.
Also könnte man, wenn man das auf den Film bezieht, sagen, Teddy hat schon recht, aber halt auch gleichzeitig nicht. Und das ist ja im Grunde das, was ich ja auch sage.
Mhm.
Und ich glaube, Yorgos Lanthimos hat auch gesagt, es ist halt auch quasi eine der ersten Formen von Verschwörungstheorien.
Mhm. Genau, wir haben das Interview, glaube ich, zusammen gesehen, wo er gesagt hat, Bugonia war die erste bekannte Verschwörungstheorie sozusagen. Und das finde ich total spannend, also was du jetzt gesagt hast, dass es eigentlich sich auch auf Teddy sozusagen bezieht, dass er irgendwie recht hat, aber am Ende doch nicht so wörtlich, wie er denkt, recht zu haben, sozusagen.
Also ich kann jetzt aus dem Stier keinen Bienenstock machen, aber wenn ich den Kadaver
lange genug
dünge, quasi als Dünger verwende, die Bienen dann den Nektar aufnehmen und dann daraus neue Bienen machen, dann ist der Stier schon irgendwie auch in der Biene drin.
Das finde ich jetzt die viel bessere Interpretation von dem Titel, als die ich mir vorher gemacht habe. Ich teile die trotzdem noch mal kurz mit euch, aber ich würde sie mittlerweile abwählen gegen die wir jetzt gemeinsam gemacht haben. Ich dachte halt, es geht so darum, die Welt ist verrottet, ne? Also ist der Stier, also die Menschen haben sie zugrunde gerichtet, wir haben den Kapitalismus, wir haben auch noch ja Pharmaindustrie als eine besonders perfide Form des Kapitalismus, die uns vorgeführt wird. Und als die Aliens sozusagen die Menschen zerstören, geben sie der Erde die Möglichkeit, neu zu thriven aus der Verrottung heraus sozusagen. Und dann hätte ich jetzt halt noch mal in Frage gestellt, aber wenn Bugonia doch ein Irrglaube ist, ist dann das, was die Aliens da tun, auch ein Irrglaube eigentlich. Aber eigentlich würde ich das jetzt abwählen. Ich fand die jetzt gemeinsam erarbeitete viel besser.
Ich bringe mal noch meinen episodischen Verweis auf Jesse Gender mal wieder.
Mhm.
Weil sie hatte in der Video-Essay rausgebracht, dass, wo ihr Hot-Take sozusagen ist, dass das Ending ist hoffnungsvoller, als viele glauben. Und hier hängt das so ein bisschen dran auf, in welchen Lebensumständen die Menschen dann gezeigt werden, die gerade gestorben sind, und dass sie eben nicht gerade dabei sind, es irgendwelche selbstzerstörerischen, die Menschheit ist des Menschen Wolf-Aktionen zu machen, sondern eben einfach, ja, wir sehen Leute beim Sex haben, bei verschiedensten Sachen, die sozusagen lebensbejahend sind. Also, und daraus formuliert sie dann sozusagen so eine Art Hoffnung,
Wir
dass
sehen
die
sie aber auch
Menschheit
beim
an sich nicht
Arbeiten, ne?
verdorben ist.
Also wir sehen auch Leute bei der Arbeit sterben, das auch, auf
Ja.
jeden Fall auch. Ja.
Ja, es ist auch so ein bisschen quasi da, zu zeigen, dass die Welt sich weitergedreht hat, auch wenn man selber glaubt, das ist jetzt das Allerwichtigste. Und ist das ja auch so ein bisschen aus der Sicht der Aliens, nur weil jetzt diese Experimente nicht funktioniert haben, bringen sie die ganze Menschheit um, ist ja auch ein bisschen Übersprungshandlung. Also ich glaube, es ist auch so wieder die Umdrehung, dass die Aliens projizieren ein Bild auf die Menschheit, nämlich dass die Menschheit super verdorben ist und super schlecht ist, wo man sich fragen könnte, ob sie das durch den, weil Michelle als Alien ist, hat ja auch irgendwie als CEO dann irgendwie einen Einfluss
Voll,
drauf gehabt. Also
total.
das ist auch so ein bisschen so self-fulfilling prophecy.
Ja.
So die Alien wollten, dass die Menschen schlecht sind, deswegen haben sie indirekt daran gearbeitet, dass die Menschen schlecht werden und dann sagen sie, ja gut, hat nicht funktioniert. Also es geht in beide Richtungen.
Ja. Die Alien, die moralische Beurteilung dessen, was die Alien tun, ist nochmal eine ganz andere Frage wahrscheinlich.
Lieber nicht.
Aber apropos Hot Takes. Christopher, du hattest auch noch einen lustigen Hot Take, als wir aus dem Kino
Ach so,
kamen.
ja, das ist ein, quasi Yorgos Lanthimos Version von E.T. ist. Also es ist, mir ist es dabei aufgefallen, wir haben ja öfter Szenen, wo Teddy auf dem Fahrrad fährt. Das ist ja, wenn Teddy jetzt 20 Jahre jünger wäre, wäre das so eine ganz klassische Steven Spielberg-Geschichte. Ein Kind fährt ganz schnell auf seinem BMX-Rad durch so eine amerikanische Stadt. Ein Kind findet ein Alien, was es bei sich zu Hause quasi auch mit so einem,
Im
ich
Keller
glaube, ja, E.T.
versteckt.
hatte doch auch so ein Kleidchen dann irgendwann an,
Ja.
so wie sie dann anhat. Auch von der Mutter, ne? Es war ja bei E.T. auch ein Kleid von der Mutter, wenn ich, oder von der Oma sogar, ich weiß es nicht mehr. Es ist auch etwas, wo die Eltern abwesend sind. Also das Abwesensein der Eltern spielt da auch eine Rolle. Es ist halt auch diese Himmelfahrt, ne? Hat ja, ist ja auch irgendwie passiert, aber dann halt auch anders. Also das ist so ein bisschen so, was wäre, wenn Yorgos Lanthimos E.T. gemacht hätte? Wäre halt dieser Film.
Ja, ich habe das auch gesehen. Also ich habe bei der ersten Szene auch so gedacht, wo er da durchfährt, okay, das ist jetzt ein interessanter popkultureller Verweis, dass er jetzt gerade so diese entweder E.T. oder eben Stand by Me oder so Kinder, die mit dem Fahrrad irgendwo langfahren. Oder eben auch popkulturelle Verweise. Man kann ja auch sogar Stranger Things mit reinnehmen, wo sie ja auch Eleven im Keller haben in der ersten Staffel und mit den Fahrrädern durch die
Und
Gegend
Stranger
fahren.
Things zitiert ja auch schon sehr viel
Da muss ich
E.T.
sagen, das
Ja.
ist quasi eher parallel, weil Stranger Things ja auch einfach nur Spielberg
Ja,
zitiert.
genau.
Ist ja nicht so, dass die sich das selber ausgedacht hätten.
Ja. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Lanthimos sehr bewusst solche
Ja.
Vergleiche in den Film reingesetzt hat, damit wir genau sowas
Wobei
rausfinden.
Stranger Things, also ich finde ja, Don ist halt wie Dustin, so ein bisschen. Ich dachte auch nicht, dass der Autist ist, sondern dass er einfach diese Zahnfehlstellung hat wie der Schauspieler von Dustin.
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, weil ich habe ja bloß die ersten beiden Staffeln von Stranger Things gesehen bisher. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach so, die haben jetzt den Dustin-Schauspieler dafür genommen oder was? Sieht der jetzt
Ich
heutzutage
dachte
so
ja erst, es
aus?
ist J.D. Vance.
Über den Schauspieler gibt es auch noch eine ganz, also habe ich ein sehr niedliches Video auf Instagram gesehen. Genau, der Schauspieler heißt Aiden Delvis und ist ja auch sein Spielfilmdebüt hier gewesen. Und oder ich habe sogar einen Artikel dazu gelesen, genau, dass der hat wohl in der Schule auch immer am Theater und so mitgemacht, weshalb viele seiner MitschülerInnen seine Stimme sehr gut kennen. Und am Anfang des Films ist er erst nicht zu sehen, sondern es sind nur die Stimmen zu hören. Und dass wohl quasi andere Jugendliche, die mit ihm zur Schule gegangen sind, damals jetzt im Kino waren, seine Stimme gehört haben und dann meinten, das ist doch Aiden, Aiden, ich bin sicher, das ist Aiden. Und er war es dann halt am Ende wirklich. Und er hat halt niemandem erzählt, dass er in diesem Film mitspielt, bis es soweit war und die Premiere war sozusagen. Sodass super viele Leute aus seinem Umfeld sehr überrascht davon waren, dass er in diesem Film drin war.
Wisst ihr, was witzig ist? Er hat genau drei IMDb-Credits, also Bogonia, dann noch einen Film, der jetzt noch rauskommt, und das ZDF-Morgenmagazin.
Wo es bestimmt über diesen Film
ja, wo er bestimmt zu Gast war. Aber es ist halt lustig, dass es von 3 Credits ist einer das Morgenmagazin.
Da sind wir wieder beim ZDF.
Ja. Oh. Das ist die Schleife heute.
Das ist so schön. Und das ist so schön.
Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt. Also ich finde den Film schon langgezogen. Also als ich dann zwischendrin gesehen habe, dass es noch 2 Tage sind, habe ich schon gedacht, okay, er hätte den auch schon so schreiben können, dass da es noch schon 2 Tage sind und das Ganze ein bisschen mehr straffen können. Und ja, da bin ich auch bei der Beurteilung vom Sneakpot. Ich glaube, Christoph hat den aufgemacht, dass es eigentlich auch eine Folge Black Mirror hätte sein können.
Nee.
Vom Inhalt her, das hätte auch gereicht zu 45 Minuten. Oder ich hatte dann noch so den Gedanken, ja, das wäre eigentlich auch so ein Akte X-mäßiger Plot hätte das auch sein können. Ein bisschen anders hätten sie das schreiben müssen, dass dann eben Mulder dann auf den Fall aufmerksam wird und sofort halt eben sein Interesse daran geweckt wird, weil eben, ja, er wieder eine Spur nach Aliens denkt, verfolgen zu können. Und dann würde er dann reinkommen und immer mehr merken, dass dieser Teddy halt jenseits von Gut und Böse ist und sich da in irgendeinen Verschwörungsglauben reingeflüchtet hat. Aber dann würde es auch wieder so Akte X-typisch fast sein, dass die Folge so endet mit von wegen, ist es jetzt wirklich Aliens oder nicht? Also dass sie dann so wieder so ein ambiges Ende dahin geschrieben hätten.
Also den Akte X-Vergleich sehe ich eher. Black Mirror, da fehlt halt einfach der Kulturpessimismus. sag ich als Experte.
Als Kulturpessimismus-Experte.
Ja, ich finde auch, da kommt wieder meine alte Regel zu tragen, kein Film sollte länger als 20 Minuten sein. Da hätte man locker eine halbe Stunde rausschneiden können.
Lass noch eine kurze Abschlussrunde machen, bevor wir das Thema beenden. Ich habe nach dem Film gedacht, ich muss unsere Besprechung abwarten, bis ich finales Urteil sozusagen fälle. Ich glaube, ich würde jetzt im Vergleich zu dem, was ich auf Letterboxd so impulsiv gegeben habe, nochmal einen halben Stern runtergehen. Ich würde bei 3 von 5 landen, weil mir jetzt in unserer Diskussion wirklich klar geworden ist, dass mir ein bisschen Zeigen von Vergesellschaftung des Problems geholfen hätte, so mehr Linien in dem Film noch zu sehen. Ich finde ihn trotzdem weiterhin sehr interessant, möchte aber allen, die jetzt vielleicht stilistisch von dem Film interessiert sind, sagen, guckt euch noch mal ein paar andere Lanthimos-Sachen an. Ich glaube, es gibt Filme, die einen mehr catchen als der hier am Ende. Erik?
Ja, also mir hat die Diskussion auch noch mal ein paar Schwachpunkte gezeigt, die der Film hat, dadurch, dass er Schwachpunkte durch Weglassung sozusagen. Mhm. Und was der Film aber für mich stark macht, sind seine Performances. Also ich hätte nicht gedacht, dass Jesse Plemons so einen Film so tragen kann, wie er es tut. Aber das tut er und er ist halt sehr dialog-heavy und da muss man sich auch drauf einstellen, wenn man in den Film reingeht. Aber wenn man schon damit mit der Prämisse reingeht, dass es sehr dialog-heavy ist, hat man vielleicht auch die richtige Brille dann auf, das besser rezipieren zu können. Es ist eben jetzt nicht das große Action-Spektakel oder auch nicht. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei The Favorite, wo viel passiert und viele Schauplätze sind und viel Verrücktheit ist, sondern es ist eben halt wirklich so ein Kammerspiel.
Christopher, final Urteil deinerseits?
Ich würde jetzt bei dem, was ihr sagt, mitgehen bei der qualitativen Bewertung des Filmes. Ich bin wahrscheinlich auch so bei 3, 2,5. Also der Film ist nicht schlecht. Er ist, ich würde sagen, definitiv über 2,5. Aber ich weiß nicht, wie viel. Vielleicht ist er auch wirklich nur 2,5. Da muss ich aber ehrlicherweise wahrscheinlich sagen, dass ich bei One Battle After Another und Heretic auch noch mal einen halben Stern runtergehen muss. Weil ich die alle so auf gleicher Ebene gut wie schlecht fand.
Hast du nicht letzte Woche gesagt, One Battle After Another wächst gerade in dir?
Ja. vielleicht bleibe ich da auch bei One Battle After Another bei 3 Sternen. Aber dann würde ich definitiv Bogonia 2,5 geben. Hm.
Und ich möchte mich bei euch bedanken für die schöne Diskussion, Leute. Das war echt
Es freut mich, dass du die Diskussion schön fandest. Ich fand es richtig interessant. Hatte ich kurz Angst, dass ihr gleich den Staatsschutz anruft.
Der wird schon von selber drauf aufmerksam. Alles keine klar, Sorge, okay. Den müssen wir nicht anrufen.
Dann kommen wir jetzt, gleiten wir jetzt wie eine Biene im Wind durch unsere Abschlussthemen, um so ein bisschen quasi hier die Temperatur auch wieder rauszunehmen. Jetzt merke ich gerade, dass ich mein Workflow irgendwie zwischendurch zugemacht habe.
Ich fange an.
Aber ich glaube, die Kulturpicks kommen jetzt dran, ne?
Genau.
Ja,
klar. Ich fange an und in der Zeit kannst du dir deinen Workflow wieder zurückholen. Ich habe was ganz anderes mitgebracht als Tipp heute. Ja, es ist aber auch ein Film. Und jetzt werden gleich wahrscheinlich, wenn ich das erste Wort sage, viele denken, oh nein, Becky, nein, warum? Nämlich einen Tatort. Und zwar den Tatort Dunkelheit vom 5. Oktober. Der was Besonderes war, finde ich. Das ist der erste Tatort der neuen Serie aus Frankfurt mit Melika Forutan und Edin Hasanovic als KommissarInnen, die eine Cold Case Unit machen. Und dieser Tatort, also es geht halt auch um einen Serienmörder, der vor Jahren oder also über Jahrzehnte aktiv war und wo man jetzt scheinbar wieder ein Opfer gefunden hat und die beiden ermitteln und kriegen auch so, also er ist ganz frisch in der Abteilung, eigentlich sind sie auch nur zu zweit die Abteilung, es gibt wie immer bei so Cold Case Units nicht so viele Kapazitäten, die von der Polizei reingesteckt werden und noch dazu will die Chefin dem Charakter von Melika Forutan ein bisschen zwischen die Beine fahren. Und ich finde, dieser Tatort war ganz empathisch. Das hat ihn total ausgezeichnet. Der war super empathisch mit seinen beiden KommissarInnen und was es mit ihnen macht, in diesen Cold Cases zu ermitteln. Gerade mit Edin Hasanovics Charakter, Hamza Kulina heißt er, der im Laufe der Serie dann auch offenbart, dass er dass er seinen Bruder verloren hat in Srebrenica und was das sozusagen mit ihm macht, diese Cold Cases jetzt zu ermitteln und was das vor allem mit den Angehörigen der Opfer macht, wenn es jemanden gibt, der sich noch für die Geschichte interessiert und ihnen so Closure verschaffen kann bei sowas. Und das fand ich einfach für einen ARD-Vorabend-Krimi herausragend. Also das habe ich sehr, sehr lange beim Tatort nicht so gesehen. Ich habe richtig, richtig Lust auf weitere aus der Serie. Und wenn ihr, selbst wenn ihr immer sagt, Tatort, das ist gar nichts für mich, in diesen reinzugucken, würde ich sogar euch empfehlen.
Ja, bestätige ich. Dann mache ich weiter, ne? Ja. Ich habe ein Videospiel mitgebracht, haben wir ja nicht so häufig. Und es ist tatsächlich auch ein Online-Multiplayer-Spiel, was ich ja bisher eigentlich nie gespielt habe.
Mit anderen.
Mit anderen Menschen, das ist absolut ekelhaft. Ark Raiders, man nennt es ein Extraction-Shooter oder auch PvPvE. Das sagt wahrscheinlich jetzt 80% der Leuten überhaupt nichts. Also es geht darum, man spielt mit anderen auf einer Map, kann sich gegenseitig umbringen, aber es gibt auch große Spinnenroboter, die einen quasi auch so umbringen. Und man kann sich dann entscheiden, arbeitet man mit den anderen zusammen oder hoffentlich entscheiden sich die anderen auch dafür, zusammenzuarbeiten. Oder ist man quasi alle allein gegen die Welt. Kann man nicht rundum positiv bewerten, weil es wohl so ist, ich weiß es auch nicht ganz genau, dass wohl bei den Stimmen der verschiedener Charaktere irgendwelche KI-Filter zum Einsatz kommen oder auch KI-Stimmenerzeugung benutzt wird. Die haben das wohl versucht, ethisch zu machen, also dass dann die Leute, die dafür dann ihre Stimme initial hergegeben haben, auch dann vertraglich unterschrieben haben, dass das in Ordnung ist, dass sie das für eine KI benutzen. Das ist natürlich trotzdem alles nicht so lupenrein, deswegen möchte ich da jetzt keine rundum Empfehlung für abgeben und kann natürlich auch verstehen, wenn Leute deswegen das Spiel nicht spielen wollen. Abgesehen davon finde ich das aber sehr lustig, weil es anders ist. Man muss dazu wissen, die meisten Entwickler davon haben davor Battlefield gemacht, also sind viele aus dem Studio, was bisher einfach Battlefield gemacht hat. Die hatten aber keine Lust, immer jedes Jahr das neue Battlefield zu machen. Und man merkt auch, dass es schon von der Grundgerüst her ähnlich wie Battlefield ist, also bis auf eine Map und schießt halt um dich herum. Aber es ist erstens kein Kriegssetting, sondern du bist in so einer Postapokalypse, wo die Menschheit unter der Erde wohnt und immer nur so kurzzeitig an die Oberfläche geht. Also die sogenannten Ark Raiders gehen an die Oberfläche. Dort sind aber auch diese, wie besagten, großen spinnenartigen Roboter. Die können entweder so groß wie eine Faust sein oder so groß wie ein Hochhaus, je nachdem. Und die sammeln auch Ressourcen, also Ark für Automatic Resource Collection. Und ja, man kämpft halt um die verbliebenen Ressourcen der Welt. Es ist auch nicht so ein Grau-in-Grau-Kriegsschauplatz, sondern es spielt in einem postapokalyptischen Neapel. Also es gibt halt so alte italienische Häuser und es hat alles auch so einen retro-futuristischen Vibe. Man ist so in so einer, also alles hat so ein bisschen so einen 80er-Jahre-Sci-Fi angehauchten Stil, auch von der Farbe her, alles sehr bunt, alles sehr schön. Auch die Community ist irgendwie sehr herzlich. Also man hat natürlich die Leute, die man trifft, und die bringen einen dann sofort um. Und das ist natürlich dann auch, kann man durchaus erwarten. Aber es ist mehr als, häufiger tritt die Situation ein. Und man hat dann auch so einen Voice-Chat, den man benutzen kann, oder kann so Emotes machen, dass man sagen, hey, ich bin hier, bitte nicht schießen. Und ganz oft ist es so, dass auch andere keinen Bock haben, einen zu erschießen. Und wenn man dann in so einen Voice-Chat auch geht, dann sagt, hey, wollen wir gemeinsam spielen? Ja, komm, ich kenne deine Stelle, da gibt's schönen Loot. Und dann habe ich jetzt auch schon ein paar Leute kennengelernt, mit denen man dann auch 3-4 Runden spielt, und hinterher kann man sagen, hey, wollen wir uns adden? Und dann sieht man, wenn die online sind, und dann kann man auch immer mal wieder in so Spiele reingehen. Also es hat so eine ganz dynamische Funktion von, ich treffe Leute, ich möchte mit denen spielen, die sind irgendwie jetzt nicht scheiße, die sind ganz cool. Aber wenn man sagt, okay, es war jetzt auch, dann geht man halt seiner getrennter Wege. Und die Geschichte dahinter hat mir auch sehr zugesagt. Also wie gesagt, so ein retrofuturistischer Sci-Fi-Ansatz, Postapokalypse, aber ohne Zombies oder Vampire oder was weiß ich. Und es ist, und das ist für mich extrem wichtig, es ist nicht alles dunkel und düster. Mhm. Es gibt sehr viele, also das meiste ist halt entweder so sonnendurchflutete Schatten, so alt, so stellt euch so ein altes, so einen italienischen Sommernachmittag vor. Man ist drin und die Rollläden sind zu, aber man sieht von draußen die Sonne reinstrahlen. Du weißt, wenn du jetzt rausgehst, dann ist alles so wunderschön hell. Aber es sind halt große Roboter, die mit Raketen auf die schießen. Ne? Mhm. Ich finde das eine schöne Mischung. Und das ist ein Spiel, was, also es ist ein neues Franchise, es versucht, was anders zu machen. Es ist auch überhaupt nicht Pay to Win oder so. Also du zahlst halt 40 Euro und dann kannst du das Spiel einfach spielen. Du kannst natürlich mehr Geld ausgeben, aber das ist einfach nur kosmetisch. Wenn du irgendwie einen lustigen Anzug haben willst oder einen schönen Hut, dann kannst du halt dafür 10 Euro ausgeben. Man spielt sich aber auch viel dieser kosmetischen Sachen einfach so frei. Im einfachsten Fall gibt man 40 Euro aus und dann muss man im Grunde nie wieder Geld, also aktuell nie wieder Geld für irgendwas ausgeben, und kann trotzdem ein wunderschönes Spiel spielen, was fast mithalten kann mit so einem 80, 90 Euro Full-Price-Titel ja mittlerweile. Deswegen eine Empfehlung, oder sag ich mal, ich hatte sehr viel Spaß bei Ark Raiders. Ich kann verstehen, wenn Leute das liegen lassen wegen der ganzen KI-Geschichte. Finde ich auch nicht geil. Finde trotzdem, dass der Rest der positiven Sachen für mich jetzt einfach überwiegt hat, und vielleicht wollen ja auch andere Leute mitspielen. Ich freue mich natürlich jetzt besonders, und deswegen mache ich das auch eigentlich, wenn es jetzt Leute in der Launch gibt, die sagen, ich spiele auch Ark Raiders oder ich werde auch Ark Raiders spielen, dass die mir Bescheid geben, dass wir vielleicht mal die eine oder andere Runde gemeinsam raiden können. Das war mein
Kulturpick. Ich habe noch zwei Fragen. Also kratzt das so ein bisschen auch das Horizon-Itch sozusagen, eine Welt, durchaus, die von Robotern überrannt ist? Und was heißt das mit einer Runde? Ist das sozusagen, wenn man einmal stirbt, ist die Runde vorbei, oder gibt es einen Respawn? Also was ist der Gameplay-Loop sozusagen?
Also maximal 30 Minuten, meistens kürzer. Also der, also Extraction-Shooter, das muss man vielleicht dazu sagen, der Sinn ist, du gehst in eine Map, du hast quasi ein Inventar, da kannst du dir quasi so ein Loadout zusammenstellen. Du gehst in eine Map und Ziel ist es, quasi möglichst guten Loot einzusammeln und dann lebend wieder rauszukommen. Also du wirst irgendwo gespawnt und irgendwo an, und dann gibt es halt so Extraction Points, wo du hingehen kannst, da kannst du einen Aufzug rufen oder eine U-Bahn, und wenn du dann das rausgeschafft hast, dann hast du quasi gewonnen, dann kannst du den Loot behalten. Wenn du währenddessen stirbst, dann verlierst du alles, dann auch den Loot, den du mitgebracht hast. Also du darfst nicht zu sehr an deinen Waffen hängen. Das Spiel ist dahingehend sehr fair, dass du auch einfach, es nennt sich dann Free Loadout, dass du sagen kannst, okay, ich will jetzt nicht zu meinem Inventar benutzen oder ich habe gerade keine geilen Sachen, dann lässt du dir vom Spiel ein Free Loadout geben und dann kannst du einfach auch so spielen, auch wenn du kein geiles Inventar hast, und das Spiel schenkt dir auch quasi immer jede Runde Ressourcen. Aber im Grunde ist das Ziel ist es, möglichst viel Sachen einzusammeln und wenn dein Inventar voll ist, möglichst schnell wieder rauszugehen. Ich habe es noch nie geschafft, wirklich 30 Minuten lang eine Runde durchzuhalten, entweder weil ich gestorben bin oder weil ich halt so gute Sachen habe, dass ich gesagt habe, okay, raus hier. Also man rechnet, also rechnet mal so zwischen 10 bis 15, wenn ihr wirklich es ausreizt, 30 Minuten für einen Game Loop. Mehr ist das aber auch nicht. Und aber wenn man stirbt, ist man tot. Dann ist es vorbei. Dann kann man vielleicht noch einen anderen zuschauen oder eben nicht. Aber wenn man stirbt, ist die Runde vorbei.
Interesting. Und ich, das bedeutet, wenn ich jetzt neben dir sitze, während du spielst, muss ich jetzt auch Kopfhörer drin haben, wenn ich meine Serie oder so dabei gucke.
Ja.
Weil du ja jetzt immer im Gespräch bist.
Also man muss auch, also vielleicht noch mal dazu sagen, man muss auch den Voice-Chat nicht benutzen. Das machen auch nicht alle. Und es gibt halt einfach auch praktische Emotes. Also der Emote, den ich am meisten benutze, ist halt Don't Shoot. Also du siehst einen Raider und sagst so, Don't Shoot. Und dann sagen die meistens auch, Don't Shoot. Und dann kannst du halt so, ja, nein, danke, bitte, Entschuldigung sagen. Und dann kannst auch mehr Emotes noch freispielen. Und damit kommt man schon gut zurecht. Und du kannst, es gibt so ein geiles Ping-System, dass wenn du sagen willst, da drüben ist eine Gefahr oder da drüben würde ich gerne hingehen, wollen wir gemeinsam hingehen, das kriegt man alles ohne Voice-Chat hin. Kann bisweilen aber mit Voice-Chat natürlich lustiger sein.
Mhm. Sehr schön. Erik, dann bist du dran.
Ja, ich habe einen Film mitgebracht, den ich eigentlich aufgrund von einer Serie gesehen habe. Und zwar ist er jetzt Pluribus gestartet und da wurde viel über, das ist ja so ähnlich wie Invasion of the Body Snatchers, so geschrieben und gesprochen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, das ist wohl auch mal eine popkulturelle Referenz, die ich mir mal noch drauf schaffen muss. Und finde es jetzt aber auch im Nachhinein noch ein interessantes Double-Feature zu unserem Hauptfilm, weil ich die zwei Tage nacheinander gesehen habe. Und das ist jetzt eben wieder so ein Film, der mit dieser Alien-Paranoia aus einem anderen Blickwinkel arbeitet, weil Invasion of the Body Snatcher, das sagt ja vielleicht schon der Titel, dass es wieder so eine Alien-Invasion gibt und hier werden halt Menschen durch Replikate sozusagen ersetzt. Ich finde auch den Mechanismus, den sie da haben, in dem Film ganz interessant, dass es da solche Pod-People gibt, also solche Pflanzenpots, wo die dann rauskommen und sozusagen die echten Menschen ersetzen. Und das wird halt so langsam über den Film aufgewickelt, wo unsere Protagonisten dann darauf kommen und versuchen, da jetzt was dagegen zu machen. Aber die ganze Zeit hat man schon immer so am Rand im Film solche Menschen, die sich eben irgendwie komisch verhalten. Zum Beispiel so ein Mönch, der einfach mal mit Kindern auf einer Schaukel schaukelt. Und es gibt immer wieder solche Sachen, wo man eben schon unterbewusst mitkriegt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich fand auch super die Besetzung irgendwie. Also wir haben eben Leonard Nimoy haben wir und wen hatte ich? Ich hatte zwei Namen in unsere Lounge auch geschrieben, weil ich da total begeistert war. Leonard Nimoy und noch irgendjemand.
Jeff Goldblum,
ja. Genau. Und junger Jeff Goldblum ist auch dabei, der auch so ein bisschen so eine prototypische Rolle, wie er dann auch in Jurassic Park wieder spielt, wie hat so eben auch so ein bisschen so ein Schluffi, der aber total viel Wissen hat und total viel Ahnung. Und ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Tatsächlich.
Ich setze mir den auch mal auf die Liste. Das klingt wie etwas, was ich früher nie geguckt hätte und jetzt Bock drauf habe. Dann mache ich noch mal weiter. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht. Leider kann ich euch gar nicht so viel darüber erzählen, weil der Film ist sehr kurz und es ist auch gut, wenn man nicht so viel vorher darüber weiß. Aber so ein paar Kleinigkeiten will ich euch doch erzählen. Und zwar geht es um den Film The Life of Chuck, der vor gar nicht allzu langer Zeit auch im Kino lief. Ich hatte das erste Mal, also ich habe einen Trailer davon im Kino gesehen und dann kam er aber ins Streaming, also so, dass man ihn leihen konnte. Und dann habe ich ihn mir neulich mal an einem schönen Sonntagnachmittag geliehen. Vielleicht habt ihr vor allem eine Tanzszene mit Tom Hiddleston im Kopf, wenn ihr schon mal was von diesem Film gesehen habt. Genau, es ist ein Film, der auf einer Stephen King Kurzgeschichte basiert. Und wie so oft bei Filmen, die auf einer Kurzgeschichte basieren, ist es jetzt auch, also es könnte wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kürzer sein als die 111 Minuten, die es geht. Aber es ist sehr interessant. Es ist ein Film, der fängt mit dem dritten Akt an, dann kommt der zweite, dann kommt der erste. Und man erfährt sozusagen dadurch erst ganz am Ende etwas sehr Wichtiges über die Hauptperson Chuck, die von Tom Hiddleston gespielt wird. Und ja, im ersten Akt, also dritten, also der uns zuerst gezeigt wird, geht die Welt unter am Ende. Und man fragt sich, was da jetzt eigentlich alles passiert. Und es sind sehr spannende Charaktere, die man da so sieht, kurz bevor die Erde untergeht. Und ja, man kriegt das Ganze dann rückwirkend an der Geschichte von Chuck erzählt. Und ich fand es wirklich erfrischend. Also ich fand, es war ein erfrischender Film, der erfrischend mit dieser ich erzähle die Geschichte irgendwie rückwärts Prämisse umgegangen ist. Und ich finde, also gerade an so einem, so, wenn man sich an einem schönen Tag auf der Couch einkuschelt, ist das, das ist jetzt nicht so eine Stephen King-Horrorverfilmung wie The Shining oder sowas. Also es hat nur so ganz kleine, magisch, vielleicht ein bisschen Horrorelemente und ist sonst einfach ein sehr lebensbejahender Film, würde ich mal sagen. So würde ich es zusammenfassen.
Und, kann ich da auch kurz was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Ja, aber ich habe mich die ganze Zeit während des Schauens gefragt, okay, aber was ist jetzt hier das Stephen King-Appeal? Was ist jetzt hier das übernatürliche Element? Und im dritten Akt wird da so ein bisschen was mit dem Haus reingebracht, wo es mir dann Klick gemacht hat, aber ja, das ist auch wieder so ein Slow-Roll.
Also jeden
man
Fall.
Bekommt erst am Ende mit, ja. Warum das eigentlich ein Stephen King-Material ja. ist.
Aber ich sag mal so, wenn ihr schon immer mal von Mark Hamill erklärt bekommen wolltet, warum eigentlich Buchhalter werden das Richtige für euer Leben ist, dann guckt gerne diesen Film. Christopher, du hast noch einen zweiten Pick, der sehr überraschend ist, nach dem, was Erik eben schon erzählt hat.
Erik hat es ja gerade schon erwähnt. Ich picke Pluribus. Der neue Film, die neue Serie von Vince Gilligan, den wir ja von Breaking Bad und Better Call Saul kennen und auch, und das passt jetzt vielleicht hier sogar besser, zahlreichen Akte X-Folgen, die er geschrieben hat und ich glaube auch gedreht hat, und die kennen wir ja auch schon, Rhea Seehorn aus Better Call Saul, die diesmal wirklich die durchaus alleinige Hauptrolle hat. Das ist ja vielleicht die Frage, inwieweit sie in Better Call Saul schon eine Hauptrolle erfüllt hat. Auf jeden Fall ist sie hier definitiv die Hauptrolle. Eine Frau, die miterlebt, wie ein Hive Mind die Erde übernimmt und sie nicht. Und dann sehr schlechte Laune hat. Mehr möchte ich gar nicht über die Serie verraten. Das ist, glaube ich, was, wo man möglichst unberührt reingehen sollte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist überhaupt nicht gruselig oder so, ist jetzt keine Horror- oder so klassische Sci-Fi-Geschichte, sondern es geht eher um die zwischenmenschlichen Aspekte zwischen ihr und der einen anderen Person auf der Erde.
Ich finde schon schön, wie du zwischen menschlich quasi in Anführungszeichen gesetzt hast.
Und sie ist wirklich sehr schlecht gelaunt.
Und es gibt auf jeden Fall wieder sehr viele typische Vince Gilligan Shots.
Genau, sehr viele Nahaufnahmen von irgendwelchen Objekten.
Ja. Also Apple TV, ne? Apple TV Plus, schaut rein, läuft noch bis Weihnachten die erste Staffel. Zwei sollen es insgesamt werden.
Ja.
Ja, könnt ihr also entweder jetzt anfangen oder wenn ihr es auf einem Rutsch gucken wollt, könnt ihr warten
da
bis Weihnachten.
Da besteht die Gefahr, dass man schon gespoilert wird.
Das stimmt.
Habt ihr alles.
Ich habe noch Podcast-Grüße mitgebracht heute. Endlich habe ich auch mal wieder einen neuen Podcast gehört, der mich so richtig geflasht hat. Ich bin natürlich ein bisschen befangen, denn in der Entstehung nicht ganz unbeteiligt, in dem Sinne, dass unser Filmquiz-Buddy Felix die Redaktionsleitung oder die Produktionsleitung auf Seiten von Pool Artists für diesen Podcast hat. Ich rede von Battle of the Nerds, einer Produktion von Pool Artists für ARD Kultur. Gibt es aber nicht nur in der ARD Audiothek, sondern kann man ganz normal als Feed abonnieren. Erste Staffel enthält 4 Folgen und die müssen jetzt viel gehört werden, damit es hoffentlich ganz viele weitere gibt. Das Konzept ist, Eva Schulz und Ralf Kaspers sind nicht Nerd genug. Und es kommen zu einem Nerd-Thema, wie zum Beispiel Game of Thrones oder Simpsons oder Star Wars, zwei Nerds dazu, um ihnen in verschiedenen Runden auf verschiedenen Wegen Wissen über ihr Nerd-Fokus aufzuschaufeln. Und am Ende müssen Eva und Ralf dann Fragen beantworten über das, was sie so gelernt haben. Das ist aber nicht der Endpunktestand, sondern es gibt noch Shownotar Nils Bokelberg, der mit seiner Redaktion überprüft, ob alles, was die Nerds so erzählt haben, eigentlich wirklich stimmt oder ob die sich auch dazu hinreißen lassen haben, weil sie Nerds sind und alles wissen müssen, auch Dinge zu sagen, die am Ende gar nicht stimmen. Und die werden dann von den Punkten abgezogen. Also es ist so ein kleiner Spielshow-Charakter. Es ist eine Ode an verschiedene Nerd-Themen, die, glaube ich, uns und viele Hörende dieses Podcasts auch interessieren. Und es ist sehr nett gemacht. Und Christopher, du durftest ja mit Lara auch einmal reinschnuppern, ne?
Ja, ich war sozusagen Testgast in einem unveröffentlichten Piloten. Ja. Aber hat viel Spaß gemacht.
Genau. Und
kannst du disclosen, was da die Expertise war?
Ja, ich glaube, das kann ich sagen. Das war Star Wars.
Ah.
Eine der Episoden, die es jetzt auch in echt gab, sozusagen, also im ausgestrahlten Zustand. Und man muss ja immer, also in der zweiten Runde müssen die Nerds immer über ein Lieblingsding an dem jeweiligen Franchise sprechen. Was war damals dein Lieblingsding an Star Wars?
Umate. Kann jetzt jeder selber googeln, was das ist.
Sehr schön. Auf jeden Fall, ich habe wirklich richtig Spaß gehabt. Das sind so knackige 50 bis 60 Minuten zusammengeschnitten. Cooles Sounddesign. Es sind auch oft in den Episoden als Gastsprechende Synchronstimmen von Figuren dabei. Also jetzt zum Beispiel in der vierten Episode zu Game of Thrones ist der Synchronsprecher von Tyrion Lannister dabei. In der Simpsons-Episode ist die Sprecherin von Bart Simpson dabei und macht halt so Aufsprecher. Und das ist einfach sehr liebevoll gemacht und ich glaube genau was für uns und Leute, die uns hier auch hören. Also hört da mal rein. Und natürlich Grüße rüber zu den Pool Artists, zu Felix und Nils.
Judy, damit sind wir mit dieser Folge durch und können auch verraten, was wir zu unserer weihnachtlichen Folge machen. Ein richtiger Weihnachtsfilm.
Also, könnte sein, dass es einer
Kann
wird.
Sein.
Wir haben ihn noch nicht gesehen.
Genau, wir reden von Knives Out 3, wie heißt denn der eigentlich? Der Titel ist schon bekannt dafür, ne? Das könnte man wissen, wie der jetzt schon offiziell
Dead
heißt.
Dead Man Walking oder sowas?
Wake Up Dead Man.
A Knives Out Mystery.
Genau, in der Hauptrolle natürlich wieder Daniel Craig mit Glenn Close.
Andrew Scott ist dabei.
Josh Brolin, Jeremy Renner ist jetzt endlich mal dabei, nachdem er immer nur zu hören war.
Genau.
Also, Hammer Bock drauf. Werdet ihr dann in der nächsten Folge hören?
Genau, die wird noch vor Weihnachten erscheinen. Wir hatten auch überlegt, Frankenstein zu nehmen, den Del Toro Frankenstein. Aber in der letzten Team Schere-Episode wurde ja angekündigt, dass es das nächste Thema bei Team Schere wird. Und da haben wir gedacht, dann überlassen wir das Cheryl und Jan mit ihrer Horrorfilm-Expertise und wir belustigen euch hier mit unserer Kniften-Raus-Expertise dafür.
Genau.
Und danach kommt dann der Jahresrückblick. Also Leute, ich erinnere euch nochmal, macht eure Listen, damit ihr dann bald eure Audiokommentare schicken könnt.
Genau. Oder auch zu unserer Diskussion über den Film heute. Und ich glaube, da haben wir einige Ansatzpunkte, wo ihr dazu kommentieren könntet.
Genau. Meldet euch bei uns, was ihr unmöglich fandet in unserer Diskussion, wo ihr euch anschließen würdet, wo ihr nochmal, vielleicht habt ihr noch einen ganz anderen Interpretationsansatz für das Ende, zusätzlich zu den sechs, die wir euch hier angeboten haben. Haut mal raus, wie es euch ging mit dem Film. Ich kann jetzt auf jeden Fall endlich den Sneakpot hören, in dem über den Film
endlich
gesprochen wurde, in dem auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Film waren, habe ich schon gehört. Grüße.
Grüße.
Und damit würde ich sagen, Holadrieu.
Holadrieu.
Auf Wiedersehen.
war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Gab es bei euch irgendeinen Special Drink?
Also ich trinke einen Bio-Sencha aus Japan.
Aber kein Mitbringsel aus Japan, sondern einfach ein Tee aus Japan.
Den hat mir der DHL aus Japan mitgebracht.
Der Herr D.HL.
Nee, der H.L. Das ist der Mittelname.
Ah, D.H.L.
Ja.
Ah, verstehe.
Dieter Horst Liefer Service.
Der gute deutsche Nachname Lieferservice. Wer kennt ihn nicht? Ich trinke mal wieder ein Bright. Lange Hörende der Outtakes wissen, wovon ich spreche. Dieser Nootropic Energy Drink, der nicht nach Energy Drink schmeckt, mit der Sorte Lemon Lime.
Lemon Lime?
Und Erik, gibt es bei dir Koffein?
Hat doch gerade gesagt,
bei mir trinkt Espresso.
Das war vor dem Aufnahmemensch.
Ach so.
Also Erik, gibt es bei dir Koffein?
Ja, jetzt nicht mehr. Espresso gab es gerade eben, um so ein bisschen Druck unter die Ansprache zu bekommen, aber...
Wo willst du Druck hinbekommen?
Hinter die Ansprache.
Hinter die Ansprache.
Dass ich nicht nach dem Mittag die ganze Zeit so... Ja, ihr wisst ja, wie es ist.
Wir haben quasi gerade erst gefrühstückt.
So ein bisschen schlaff rum, ne?
Ja. Wir machen bei uns am Wochenende immer Frühstück und Abendessen und keinen Mittag, weil wir erst so spät frühstücken. Und heute hatten wir noch dazu Full English Breakfast. Das ist ja quasi wie Frühstück und Mittag zusammen.
Uiuiui.
Ja, Königin war auch da.
Mit dicken Bohnen und so.
Mit Baked Beans.
Baked?
Sagen doch die Briten, oder?
Nee, sagen Baked.
Ich glaube, die Briten, das ist amerikanisch. Ich glaube, die Briten sagen Baked. Ah, jetzt wird erstmal die Aussprachedatenbank wieder hereingezogen, weil man mir natürlich nicht glauben kann.
Nee, ich würde dir gerne glauben. Warte, da, hier ist YouTube-Video correctly.
Okay, das ist sehr amerikanisch.
Nein.
Baines?
Also ich habe nichts gehört.
Übrigens. Das ist super britisch.
Baines? Sagen die Briten Baines
zu Bohnen? Nee, der hat nicht Baines gesagt. Hör doch mal genau hin.
Er hat schon Baines gesagt.
Nein, Baines. Baines. Baines.
Baked Baines, mate.
Ja, also ja, okay. Okay, jetzt so wie Erik es gesagt hat, mit dem Mate dahinter.
Dann ist das aber australisches Englisch.
Nee, also hier bei Pottery Throwdown reden sie die ganze Zeit von Mate.
Beans. Ich höre gerade ein YouTube-Video, Achtung.
Erik hört nichts.
Ich höre nichts.
Ja, ich weiß.
Sorry, Erik, da muss Christopher jetzt, er kann es nicht lassen.
Nee, ist auch egal. Ist mir auch nicht so wichtig.
Ach, es ist dir nicht so wichtig?
Nein.
So, so.
Nur 10-mal anhören, aber es ist ja nicht so wichtig.
Oh. Oh, vielleicht muss ich immer noch manchmal husten zwischendurch.
Hm. Ist der Raucher husten?
It's still not gone. Was? Weißt du, wann ich meine letzte Zigarette geraucht habe? Keine Ahnung, vor 8 Jahren oder so?
Die ist noch nicht kalt.
Die eine von 3, die ich in dem Jahr geraucht habe?
In diesem Jahr?
In dem Jahr, wo ich die letzte geraucht habe, Mann.
Das war heute.
Nein!
Was ist denn auf dem Balkon?
Was ist denn das für eine Lügenverschwörungstheorie? Oh,
stinkt auch hier so nach kalter Rauch.
Ich habe das Gefühl, Christoph ist angesteckt von Jesse Plemons im Verschwörungsglauben.
Ja.
Mhm. Lässt du dir die Haare jetzt auch so wachsen?
Sieht man noch.
Machst jetzt auch so Mittelscheitel und
Schüttelmeide.
Und
Nee. Ich mach nur das mit nicht duschen. Nicht duschen und es ein Jesse Plemons Cosplay nennen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh.
Oder du machst ja solche Donnenkräuseln drauf.
Was?
Ja, der Don, der so eine Kräuselfrisur hatte.
Ja, aber die hat er ja nicht
das
gemacht.
Das würde bei dir, glaube ich, auch passen.
Ja, aber so eine Dauerwelle, das kommt ja jetzt wieder
das
in den Trend.
Das ist keine Dauerwelle.
Ja, aber damit du so aussehen kannst wie er, müsstest du eine Dauerwelle machen.
Das wäre ja vollkommen bescheuert.
Ach, das wäre vollkommen bescheuert.
Ja, offensichtlich.
Ach. Dauerwelle, Dauerwelle, mini-bli, mini-bli, Dauerwelle, Dauerwelle, mini-bli, mini-bli.
Das ist Stimmung on fire heute.
Klipp ich wieder.
Nicht, dass wir GEMA zahlen müssen.
Für Dauerwelle?
Ist das nicht von den Ärzten, ja, ne?
Ja, na klar. Das
von dem Friseuralbum. Es gibt ein ganzes Album nur mit Liedern über Frisuren und Friseure.
Es gibt auch andere Bands einfach.
Ja, aber nicht die so ein ganzes Album über Frisuren und Friseure machen.
Ja, man merkt, da merkt man schon, warum es auch andere Bands gibt.
Entschuldigung.
Es gibt auch schlechtere Bands.
Mhm. Toten Hosen.
Oh,
aber
ja.
Das war's auch schon.
Toten Hosen sind wirklich. Also deren Ansage immer, wenn die Schrei nach Liebe spielen, ja. Ja, wir haben da so eine Indie-Band aufgetan und um denen mal ein bisschen Exposure zu geben, spielen wir jetzt ein Lied von denen, was ganz promising ist, und dann schreit er mit voller Lautstärke ins Mikrofon: Schrei nach Liebe! Und
die
das ist jedes
Hosen
Mal dieselbe
das?
Ansage bei denen.
Ah, interessant.
Haben die keine eigenen guten Lieder?
Kannst ja mal,
kann man so sehen.
Kannst ja mal überlegen, welche guten Lieder du kennst.
Von den Toten Hosen?
Zehn kleiner Jägermeister.
Das von den Toten Hosen?
Ja. Und eisgekühlter Bommelunder und noch solche Sauflieder.
Eisgekühlter Bommelunder ist von den Toten Hosen?
Ja.
Und dann gibt's noch Nur aus Liebe, heißt das so?
Toxische Männlichkeit der Song.
Ja, genau.
Ja.
Keine und natürlich das Angela Merkel-Lied.
Angela Merkel-Lied?
Tage wie diese, an Tagen wie diesen.
Das WM-Lied.
Ja, aber das hat doch die CDU damals beim letzten Angela Merkel-Sieg
Stimmt,
auch gespielt auf ihrer Feier. Und spätestens da war es vorbei mit den Toten Hosen.
Ja, da kann ja Campino bald die Truppen an der Front beglücken.
Mit an Tagen wie diesen?
Ja,
wünscht man sich Unendlichkeit?
Er will ja wieder, dass Leute für Deutschland sterben. Er hat ja damals den Kriegsdienst verweigert. Aber wenn er jetzt nochmal könnte, also so quasi nach dem Motto, wenn ich Obama ein drittes Mal wählen könnte, wenn er jetzt nochmal Kriegsdienst machen könnte, dann würde er ganz sicher machen.
Campino?
Ja.
Hat er gesagt?
Ja, ja.
Gar nicht mitgekriegt.
Ich kenne halt leider nur die Aussagen von Campino und keine Lieder. Und das macht es, glaube ich, nicht besser.
Das ist die Frage. Falls wir jetzt hier Tote Hosen-Fans unter den Hörenden haben.
Ja, ich gehe auch nächstes Jahr wieder zum Konzert von, also.
Von den Toten Hosen?
Ja.
Ach du Scheiße.
Die sind nochmal in Dresden nächstes Jahr.
Ja, das ist ja kein Grund hinzugehen.
Na, wenn man das mag, schon. Nur weil du nicht auf Konzerte gehst, Christopher.
Ich war schon mal auf einem Konzert.
Ja, aber würdest du nochmal auf eins gehen?
Kommt drauf an, was läuft. Und wie laut.
Und wie viele andere Menschen hingehen.
Ja. Also nein, ich gehe nicht nochmal auf ein Konzert.
Wir schicken dich mal mit Jonta auf so ein Kinderkonzert.
Ja, kennt ihr diese Dinosaurier-Heavy-Metal-Band für Kinder?
Ja, wie heißen die denn nochmal?
Da würde ich mit Jonta hingehen. Da würde ich als verantwortungsvoller Patenonkel mit ihm hingehen.
Ich muss mir jetzt doch nochmal einen Lutschbomben
sorgen. Da haben doch, glaube ich, die Sneak-Poddies mal drüber geredet. Schreibt das mal bitte in die Lounge oder in die Kommentare, was das für eine Band war.
Nee, das kann man einfach googeln. Das können die ja, Sie hören ja jetzt die Folge, können Sie reinschreiben in die Lounge. Oder das meintest du, ne?
Ja, genau.
Ach so. Ja.
Becky, du hast ja schon
Becky ist nicht da. Becky holt sich
gepickt.
Ein Lutschi.
Deswegen würde ich einfach nochmal.
Becky ist nicht da.
Ach so, okay, dann mache ich das jetzt einfach so, wenn Becky nicht da ist, mache ich jetzt in den Outtakes nochmal Podcast-Grüßis an die 900er-Fraktionen. Da haben wir ja zwei in der letzten Zeit gehabt. Wir haben die Sneak-Poddies mit Folge 900. Grüße dahin. Und wir hatten Serien-Junkies mit Folge 900 diese Woche erst. Das ist schon immer, ich finde das eine krasse
Was
Zahl,
nicht 800
an Folgen rauszuballern, 900 Folgen.
Nee, 800 war Sneakpot.
Ach, 800 waren die erste. Ich dachte, die wären auch noch 900 gewesen.
Ah, warte, wir gucken das nach, bevor wir hier...
Auf alle Fälle eine 100er Zahl.
Über 100 auf jeden Fall, das bin ich mir auch sicher.
Sneakpot 900. Serienjunkies.
Ja, auch 900.
Ah. Nee, 800.
800?
Ja, ich wusste, eins war 800, okay. Eins war 900. Ja, ich hatte es nur falsch rum im Kopf. Christopher hatte recht, auch das noch.
Auch das noch. Ja, das verdippt immer den Tag, ne?
Für so eine Podcast-Aufnahme kann das gefährlich sein. Dann kommst du in so eine Stimmung,
wo ich recht habe.
Wo du glaubst, auch mit Sachen recht zu haben, mit denen du gar nicht recht hast.
Nee, das ist wie so ein Windschatten. Wenn man einmal recht hat, dann...
Hat man immer recht,
nee, nicht immer. Aber wie gesagt, Windschatten. Alles, was man im Windschatten dann von dieser einen korrekten Aussage sagt, ist auch automatisch korrekt.
Was passiert, wenn du und Erik und ich alle was sagen, womit wir recht haben und uns danach widersprechen?
Ja, da können wir mal drüber sprechen, wenn das mal eintreten sollte, der Fall.
Du meinst, so oft haben wir nicht recht, dass das eintreffen könnte?
Also du sagst jetzt wir?
Erik und ich?
Nee, ich meine eigentlich nur dich. Ich meine mich dunkel mal zu erinnern, dass Erik auch mal recht hatte.
Die Stimmung ist liebevoll im Raum. Fast, als wären wir in einem Keller welcher Ort in den USA war das, wo das spielt?
Das, glaube ich, wurde nicht genauer spezifiziert. Irgendwo im mittleren Westen meistens. Vielleicht Appalachia.
Gut. Dann wären wir, glaube ich, vorbereitet. Nummer 94, jo. Christopher.
Ah, warte, wir müssen das nochmal machen. Ich habe die Spur nicht scharf geschaltet. Ich hätte gewundert, warum da nur drei Spuren waren.
Thank you.